Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Neue Woche, neue Ausgabe, alter Rhythmus. Wir sind wieder pünktlich, Montag ist Korbjäger-Tag und wir quatschen wieder über die NBA. Wir, das sind der heute Ungeschminkte.
Ole Frags.
Mein Name ist Max Marbeiter und wir haben einiges vor. Es gibt wieder Dinge zu besprechen. Wir müssen wieder über die Lakers sprechen und über LeBron, ne?
Ja, irgendwie, man kommt nicht drum rum.
Wir haben eigentlich gedacht, wir hätten es langsam abgehakt, haben wir aber nicht. Heute kommen sie nochmal kurz vor, die Rockets kommen dazu vor, Paul George kommt vor, der mit den Referees nicht so wahnsinnig zufrieden ist. Die Warriors kommen vor, die wahrscheinlich in ihre Einzelteile demnächst zerfallen und Glück haben, dass sie schon fast sicher in den Playoffs sind. Dazu gibt es eine Premiere. Charles Barkley hat seinen ersten größeren Auftritt im Korbjäger-Podcast. Da freuen wir uns natürlich auch wahnsinnig drauf. Bevor wir starten, aber wieder zum geschäftlichen Teil natürlich. Ohne den geht's nie mehr, glaube ich. Wir hoffen, es stört euch noch nicht, aber wir müssen euch natürlich am Anfang auf unsere Patreon-Seite verweisen. Hinweisen und wir müssen auf sie verweisen. So ist es. Gut, wir haben nämlich eine Patreon-Seite, mit deren Hilfe ihr uns unterstützen könnt, wenn euch gefällt, was ihr da hört und wenn ihr denkt, dass das, was wir hier tun, unterstützenswert ist. Ein paar von euch tun es schon. Dafür echt vielen Dank. Wir freuen uns da echt sehr drüber, dass ihr uns da mit einer kleinen Spende unterstützt. Und sollte jemand anders auch uns gerne unterstützen wollen, geht das über patreon.com/korbjägerpodcast. Korbjäger in dem Fall mit.
AI.
Vollkommen korrekt. Und ich habe nämlich den Hinweis bekommen, Patreon tatsächlich geschrieben P-A-T-R-E-O-N. Siehst du mal. Also auch nochmal, um da sicher zu gehen. Und nachdem der finanzielle Teil damit abgeschlossen ist, natürlich kommt, wie momentan auch jede Woche, kommt Ole nochmal ganz kurz zu Wort mit einer kleinen Ankündigung.
Genau, in einer Woche, also heute in einer Woche, kommt mein Buch auf den Markt, das Nowitzki-Phänomen, ein 300-seitiges Pamphlet von mir über Dirk Nowitzki, über Dennis Schröder, über Maxi Kleber, über Daniel Theis, grundsätzlich über die Deutschen in der NBA, so ein bisschen die Entwicklung des deutschen Basketballs. Ja, wie gesagt, erscheint in einer Woche, kann man überall vorbestellen, bestellen, wo man das möchte. Kann ich nur empfehlen, super Ding. Also ich bin allerdings auch befangen, muss ich dazu sagen.
Ein bisschen, ich bin weniger befangen, ich kann es auch empfehlen, nach allem, was ich bis jetzt gesehen habe. Und ich meine, wir kennen alle Kollege Freaks, das kann gar nicht schief gehen. Von daher würde ich auch sagen, bestellen, vorbestellen, kaufen.
Das hast du jetzt gesagt, aber ich danke dir dafür.
Ja, natürlich. Später gibst du mir dann meinen Anteil natürlich.
Ja, absolut.
Gut, fangen wir damit direkt an und gehen, ich würde sagen, Ehre wem Ehre gebührt und auch andererseits, damit wir es ein bisschen hinter uns haben, gehen wir zu den Lakers direkt. Und es war eine gemischte Woche. Also die Playoffs, sagen wir mal, wird eng.
Einerseits eine krasse Errungenschaft, ein krasser Meilenstein. Andererseits irgendwie schade, die Art und Weise, wie es passiert ist, in welchem Kontext es passiert ist, weil davon irgendwie so ein bisschen das Falsche hängen bleibt, finde ich. Also das war halt vor einem Publikum, das ihnen, glaube ich, noch nicht unbedingt, sagen wir mal, ins Herz geschlossen hat, was ich auch verstehen kann nach dieser Saison, die mehr MJ bei den Wizards ist als sonst irgendwas. Es ist irgendwie, also es sind nicht wirklich seine Fans, es ist nicht wirklich sein Team. Schon direkt nach dem Spiel haben dann irgendwie viele über diese komische Rondo-Szene geredet, der halt sich ins Publikum gesetzt hat und nicht auf die Bank, was er auch nicht das erste Mal gemacht hat, aber was halt diesmal irgendwie aufgefallen ist. Irgendwie so ein bisschen unwürdig für den Meilenstein. Das war so das, was mir davon hängen geblieben ist.
Ja, stimmt, hatte ich gar nicht so drüber nachgedacht, aber stimmt schon tatsächlich. Es gab viel zu viele Nebengeräusche und zwar wurde auch alles viel zu selbstverständlich dann irgendwie angesehen und also in Cleveland wäre es wahrscheinlich anders abgelaufen in der Halle, wenn es in dem Moment passiert wäre und man, ich meine, man hat ja auch gesehen, was es ihm bedeutet hat dann im Endeffekt, als dann doch dieses Tribute-Video im Staples Center lief und er dann irgendwie so ein bisschen sein Gesicht in seinen Händen vergraben hat und anscheinend auch die eine oder andere Träne vergossen hat und auch hinterher erzählt hat, was Jordan für ihn damals bedeutet hat und so, also von daher ist es schon, ich meine, ein Riesenmeilenstein, also sind ja wirklich die größten Scorer, jetzt ist noch Kareem vor ihm, Karl Malone und Kobe Bryant. Was ich da natürlich geil fand, auch in dem Kontext, den du jetzt gerade geliefert hast, Lakers noch nicht sein Team, noch nicht seine Fans, dann dieses Bild, weißt du, wo eben alle vier, die jetzt momentan vorne sind im Lakers-Trikot, habe ich die Lakers mal alle einverleibt, auch den Vorzeige-Laker Karl Malone, der, ja, wie wir alle wissen, seine größten Stunden im Purple and Gold irgendwie hatte. Und ja, fand ich ein bisschen, ja, keine Ahnung.
Ich glaube, aus der Top 10 der All-Time-Scorer sind jetzt nur Jordan, Dirk und Elvin Hayes nicht bei den Lakers gewesen im Laufe ihrer Karriere.
Okay.
Für wenigstens eine Saison.
Krass,
also
ja.
Vielleicht vergesse ich jetzt noch einen, aber auf jeden Fall die Mehrzahl der Spieler.
Mhm. Was ja, irgendwie Lakers schon krass ist. Lakers sind halt so ein Auffangbecken für abgehalfterte Stars am Ende ihrer Karriere.
Das hast du jetzt auch gesagt. Finde ich traurig, aber ja.
Ja. Nein, das ging auch tatsächlich überhaupt nicht in Richtung LeBron, also oder auch andere Leute, ja. Ja, ich weiß, was mich bei so All-Time-Ranglisten, mir fehlt da manchmal so ein bisschen, also er wird ja dann schon geliefert, aber manchmal so ein bisschen der Kontext, also weißt du, wer hat wie lange gebraucht und...
Ja, also dass der Scoring-Schnitt bei MJ höher war zum Beispiel und er grundsätzlich viel, viel weniger Spiele in seiner Karriere gemacht hat, weil ja. Er alle paar Jahre zurückgetreten ist, das ja. Ist natürlich erwähnenswert.
Es reichte dann halt irgendwann, immer mal wieder. Gut, aber trotzdem auf jeden Fall Glückwunsch an LeBron. Klar sage ich jetzt irgendwie, der Kontext fehlt, aber andererseits, selbst mit Kontext musst du erstmal da oben reinkommen. Und gerade bei LeBron finde ich es halt auch schon umso beachtenswerter, als dass man ihn ja in ihm schon immer so diesen, ich meine, diese erst mehr Magic als Jordan-Diskussion gab es oder dieses Narrativ gibt es ja schon lang. Aber auch, dass er es als Spieler, der jetzt nicht primär Scorer ist, da oben einbricht, ist schon eine Nummer.
Absolut.
Also gehört auch zum Kontext dazu, finde ich. Also nicht nur
genau.
Die Spiele, die er gemacht hat.
Also es war jetzt halt irgendwie, es sind jetzt aktuell halt so Spiele, die sportlich an sich nicht relevant sind, aber wenn man so irgendwie auch so diesen, das Gesamtpaket dieser Karriere ansieht, da sind ja also nicht wahnsinnig viele Saisons dabei, wo es am Ende dann um nichts mehr ging, sondern das waren halt die beiden am Anfang und jetzt und ich glaube nicht, dass es nächstes Jahr immer noch so sein wird. Von daher so ein Gesamtpaket, also das ist Wahnsinn und vor allem, also wie du schon gesagt hast, vielleicht ist nicht seine, also eigentlich ist es gar nicht seine Hauptstärke, Scorer zu sein, trotzdem wird er, glaube ich, am Ende seiner Karriere halt Kareem überholt haben und in der Top 5 bei den Assists sein und das ist halt so in der Kombination schon saukrass. Also er ist ja, muss man dazu sagen, diese Saison auch schon in die Top 10 bei den All-Time-Assists eingefallen und also Stockton wird sowieso nie jemand bekommen, aber also auch da wird er ziemlich sicher noch ein bisschen klettern, denke ich mal. Und das spricht halt einfach auch dafür, irgendwie was für einen konstant vielseitiger und exzellenter Spieler das halt ist.
Das muss man, gehört auf jeden Fall gewürdigt, aber meinst du, dass er auf jeden Fall auch Kareem packt am Ende?
Ich glaube schon, dass er es packt. Also
es wären jetzt noch 6000 Punkte, ziemlich genau.
Ja, also
6046.
Im Normalfall sind das halt drei LeBron-Saisons. Ne?
Ja.
Ich weiß nicht, ob er diesen, also genau diesen Schnitt, den er jetzt hat, auch die nächsten 3 Jahre noch haben wird. Aber ich glaube auch nicht, dass er nach den nächsten 3 Jahren aufhören wird. Hat er selbst gesagt,
stimmt.
Dass er an sich gerne so lange spielen wird, bis sein Sohn auch in die Liga kommt. Und also es ist ja nicht so, dass er, ich habe das gerade gesagt mit MJ bei den Wizards, aber das ist natürlich übertrieben. Also es ist ja nicht so, dass LeBron in der Zeit, die er spielen würde, nicht immer noch ziemlich krasse Dinge abreißen würde, auch wenn er vielleicht aktuell nicht mehr der beste Spieler der Liga ist, ist er ja schon immer noch ein sehr, sehr guter Spieler.
Ja, definitiv, definitiv.
Das wird sich, glaube ich, nicht so schnell ändern.
Nee, das glaube ich auch nicht, wobei man natürlich auch die MJ-Wizards-Zeit war jetzt nicht gut, aber er hatte schon noch für sein Alter dann mit 40 hat er schon immer noch große Ausbrüche nach oben gehabt. Also ich glaube, die Zeit wird interessanterweise, oft glorifiziert man ja die Vergangenheit. Ich habe so das Gefühl, die Wizards-Zeit wird dann noch ein bisschen schlechter gesehen, als sie im Endeffekt war. Also ich finde, für sein Alter hat er da schon noch eine Leistung gebracht, auch wenn so in den Playoffs nicht geklappt hat, auch wenn es mit Kwame Brown nicht geklappt hat, auch wenn er
das hat nicht so gut geklappt.
Nicht mehr diesen Impact haben konnte oder hatte, aber ja. Nee, aber stimmt, also bin ich gespannt, was bei LeBron weitergeht. Und ich meine, dieser Sommer könnte ihm natürlich gut tun. Also was die Longevity angeht oder die Aussichten auf eine lange Karriere, weil es sieht so aus, als hätte er zum ersten Mal ordentlich frei, nämlich ab Mitte April. Also wir haben ja noch
mittlerweile kann man sich da, glaube ich, sicher sein, oder?
Ja, ich denke auch. Also vor 2-3 Wochen haben wir ja noch geredet, dass wir denken, dass die Lakers reinkommen.
Ja.
Also als es drum ging, jetzt, glaube ich, sie sind jetzt 8 Siege, 7 Niederlagen hinter den Clippers auf Platz 8. 15, 16 Spiele haben sie beide noch. Also dazwischen noch die Kings und Wolves. Die Spurs haben sich mittlerweile auch irgendwie gefangen. Also sieht nicht so aus. Also und dann kommen ja noch andere Dinge dazu, über die wir gleich reden, aber
ja,
allein
also
das reicht
schon. Seit dem All-Star-Break sind nur die Mavs schlechter, sowohl was Bilanz als auch Net-Rating angeht. Also Lakers haben 2 Spiele gewonnen, 7 verloren, dabei ein Net-Rating von -6,8. Die Defense ist halt eine absolute Katastrophe. Es fallen ihnen jetzt noch mehr Spieler aus.
Ja.
Und dazu, also ich meine, sie haben ja die Zeichen der Zeit auch schon selbst erkannt, indem sie jetzt sagen, ah, okay, LeBron, oh, 32 Minuten pro Spiel. Mehr soll es dann auch nicht sein.
Genau. Ja, es ist so, er lässt sein Le Sabbat ja, wie du so schön formuliert hast, lässt er jetzt so ein bisschen ausklingen mit diesem
Ja, ich finde,
Minutenmanagement.
dafür sollte ich eigentlich auch nochmal eine Ehrenrunde drehen dürfen, dass ich das
Auf jeden
irgendwann im Sommer
Fall.
gesagt habe, dass es das Le Sabbat-Jahr wird. Allerdings habe auch ich gesagt, die Playoffs werden sie schon erreichen. Von daher, ich lag falsch.
Aber das haben wir, glaube ich, alle gedacht, oder? Oder es gab
Ja,
so sicher ein
schon,
paar
also
Ausnahmen.
die meisten. Ich
Ja.
erinnere mich an einen Artikel von Tim Bontemps von ESPN, in dem er geschrieben hat, dass er nicht glaubt, dass sie es schaffen werden. Aber die
Okay.
allermeisten Leute haben schon gesagt, es ist halt LeBron, die werden das schon irgendwie schaffen. Und ich meine, bis Weihnachten sah es ja auch tatsächlich danach aus. Und danach ist halt alles ganz schnell ganz hässlich geworden.
Ja, es ist krass, ne? Also wie diese Dynamik dann irgendwie auf einmal die komplett andere Richtung eingeschlagen hat. Und also es wäre mal interessant, das wäre auch eine Saison, bei der es mal interessant wäre, in 10 Jahren ein Buch drüber zu lesen. Finde ich.
Definitiv.
Was genau passiert ist und wie sich diese Anthony Davis-Sage ausgewirkt hat, was mit
Das war ja
LeBron
alles eine
los war.
Konstruktion von den Medien. Frag mal Jeannie Buss.
Ja, boah, krass. Krass. Das ist Wahnsinn. Aber Hauptsache nochmal den Ausdruck Fake News reingebracht, weil
Das
er
hat
ist
mich
ja.
fast am meisten daran
Ja.
angekotzt. Wobei, ne, das stimmt gar nicht. Also eigentlich hat mich am meisten angekotzt diese komplette Ignoranz von den eigenen vielleicht Fehlern, die man gemacht hat, weil irgendwie alle in der Liga sagen, immer sobald man mit den Lakers auch nur telefoniert hat und Namen ausgetauscht hat, ist das 2 Sekunden später, wird das von irgendeinem Reporter halt geleakt, weil die das halt, also weil die so undicht sind wie sonst was. Und dann ja diesen unsäglichen Begriff, den irgendwie mittlerweile jeder immer benutzen muss, den man dadurch aber nicht unbedingt glaubt. Also jemand, der Fake News benutzt, das spricht doch schon dafür, wie beschränkt man eigentlich in seiner
Ja,
Weltsicht ist. Also wenn man sich
also ich
gerade
meine,
auf diesen Kollegen bezieht, das ist schwierig.
es ist wirklich schwierig. Das zeigt aber auch, wie plump wir manchmal sind. Da irgendein Harry kommt mit irgendeinem Begriff ums Eck und alle wissen eigentlich, was dieser Harry damit aussagen will und zeigen auch gerne mit dem Finger auf den. Aber sobald dieser Begriff in die eigene Agenda passt, wird er dann gern verwendet irgendwie. Also es egal. Zurück.
Vielleicht um das kurz, also man muss schon dazu sagen, LeBron ist halt einfach im Sommer zu einer der schlechtesten Franchises der letzten Jahre gewechselt. Da steht Lakers drauf, klar, aber also natürlich ist während der Saison auch vieles dann unglücklich gelaufen, gerade mit den Verletzungen und so. Aber man muss am Ende des Tages halt auch schon einfach betonen, dass das eine nicht gut geführte Franchise ist. Also da kann ich nur noch mal empfehlen, also hatte ich bei Twitter eh auch schon gemacht, aber wer letzte Woche den Low Post mit Kevin Arnowitz noch nicht gehört hat, wo er sich am Ende sehr schön, sehr detailliert über die Lakers aufregt und eigentlich das halt mal kurz so ein bisschen seziert, was irgendwie so deren Selbstverständnis ist und wie sehr sie daran scheitern, dieses Selbstverständnis in irgendeiner Form zu rechtfertigen. Das ist große Kunst, das will ich deswegen jetzt hier auch gar nicht alles wiederholen, aber was halt so die Kurzform letztendlich ist, dass die Lakers sich halt darauf beziehen, wir sind die Marke, die Lakers. Und das muss eigentlich reichen, so nach dem Motto. Und wir machen
Ja.
jetzt mal so. Und dass das halt einfach nicht reicht. Also, dass sie halt ganz viele wesentliche Kernpunkte einer Franchise nicht richtig erfüllen. Also, was zum Beispiel heißt, junge Spieler entwickeln, irgendwie so eine organisationale Linie haben. Und vielleicht auch, also, was man gerade schon meinte mit dieser Fake News-Scheiße, auch mal dazu stehen, zu dem, was man macht und nicht. Dann, wenn es nicht geklappt hat, oh, Anthony Davis hat nicht geklappt, ah, die anderen sind schuld, ah, es war eh alles eine Erfindung der Medien, ah, wir wollten unsere Spieler gar nicht traden. So ein Schwachsinn. Und also du machst dich ja auch komplett unglaubwürdig. Und für die Spieler, also gerade für die jungen Spieler in dem Team, was ist denn da die Botschaft, die da ankommt? Und was ist der Grund, warum jetzt über die letzten Jahre viele Spieler, die bei den Lakers waren und dann woanders hingegangen sind, dort aufgeblüht sind? Also warum ist D'Angelo Russell jetzt ein All-Star? Okay, ein Alibi-All-Star, kann man dazu sagen, ist reingerutscht im Osten. Aber sieht schon aus wie jemand, der halt auf jeden Fall ein
Eine
wesentlicher
Rolle haben kann.
Bestandteil eines guten Teams in
Ja.
Zukunft sein kann. Warum hatte man so schlechte Verträge im Kader wie die für Timofey Mozgov und Luol Deng, dass man halt so jemanden, den man gerade erst gedraftet hatte, als Salary Dump wegschicken musste? Warum ist quasi das gleiche mit Julius Randle passiert? Also es gibt da einfach gar kein internes Hinterfragen. Und das ist irgendwie so ätzend daran. Und das ist dann auch das Problem daran, dass jetzt wahrscheinlich oder vielleicht LeBron seine letzten guten Jahre bei einer Franchise verschwendet, die nicht weiß, wo sie hin will. Und die letztendlich darauf angewiesen ist, dass sie sagt, also dass Spieler sagen, ja, das sind immer noch die Lakers, da will ich hin. Weil geile Stadt, geiler Name, geile Marke. Es ist ja nicht so, dass diese Franchise irgendwas tun würde, Stand jetzt, wo man sagen würde, okay, ich will dahin, weil die wissen, was sie tun. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Der Part ist dann irgendwie schade.
Der Part ist sehr schade. Also ich meine, jetzt ist irgendwie noch LeBron irgendwie so ein Grund. Okay, ich kann gewinnen, weil ich habe LeBron an meiner Seite. Ist natürlich aber nach der Saison ist irgendwie auch schwierig so ein bisschen, weil also gab es ja auch wie die Kommentare von einem West GM, der dann auch gesagt hat, ja LeBron, also dass er irgendwie seine Teamkollegen vor den Bus wirft, hat er so von ihm auch noch nicht gehört. Was mich auch immer ein bisschen stört, ich frage mich, wieso man sich nicht einfach mal hinstellen kann, also auch wie du sagst und sagen, okay, wir haben die Situation falsch eingeschätzt, wir sind es vielleicht auch falsch angegangen mit Anthony Davis. Einfach mal, also über diese vorgeschobene Stärke oder diese gespielte Stärke, so wir machen sowieso alles richtig. Und wenn irgendjemand uns erzählt, oder wenn irgendjemand erzählt, dass wir nicht alles richtig gemacht haben, dann stimmt es gar nicht, was der erzählt. Und ich meine, es gibt ja genügend Leute, die wahrscheinlich wissen, was abgelaufen ist. Also wie du auch sagst, die einzelnen Spieler werden es ja mitbekommen haben, ob sie jetzt eventuell demnächst getradet werden oder nicht. Also da, schwierig, finde ich.
Ja, also das ist halt auch genau wie Magic Johnson, der kurz nach der Deadline sich dann hinstellt und sagt, ja, die Pelicans waren schuld, die wollten nie mit uns reden. So, ja,
Es sind
kein
immer die anderen,
Wunder,
ja.
wenn du versuchst, ihnen das quasi aufzuzwingen, dass sie jetzt, wo sie eigentlich noch keine Not haben, weil der Vertrag von Anthony Davis noch 1,5 Jahre läuft, du sie eigentlich dazu zwingen willst, jetzt einen Deal zu machen, was nicht clever wäre aus Sicht der Pelicans, vielleicht haben sie dann auch weniger Bock darauf, mit den Lakers zu verhandeln. Könnte ich verstehen. Also ich könnte auch verstehen, warum diverse andere Teams sich sagen, vielleicht ungern mit den Lakers. Die Art und Weise, wie sie ihre Geschäfte machen, ist jetzt nicht unbedingt geil. Lass uns doch mal schauen, ob vielleicht noch andere Möglichkeiten da sind. Ich könnte das verstehen, weil dieses arrogante, dieses bräsige Auftreten von wegen, ja, wir sind die Lakers, also haben die anderen schön nach unserer Pfeife zu tanzen, das ist halt einfach nicht realistisch. Also, warum sollte das so funktionieren? Nur weil es früher vielleicht ähnlich funktioniert hat, weil sie da einen besseren Besitzer hatten, der wusste, was er machen wollte. Und Jerry West hatten, der beste Team-Executive wahrscheinlich in der Geschichte der NBA ist, sind halt nicht mehr da.
Die letzten Jahre geben halt auch irgendwie keinen Anlass für irgendjemanden zu denken, okay, dass da jetzt, wie du sagst, also dass es irgendwie bergauf geht. Ich glaube auch was die Bilanz angeht, sind sie, glaube ich, schlechteste Team der letzten 6 Jahre.
Ja, über die Zeit hat kein Team so viel verloren wie die
Ja.
Lakers.
Ja, sich nur irgendwie, also so den Pausenbully irgendwie raushängen zu lassen. Weißt du, zu sagen, hey, wir schaffen an, obwohl sie nichts anzuschaffen haben. Schwierig. Schwierig. Findest du es mit der Minutes Restriction, findest du okay?
Also für mich ist das irgendwie eher so, an sich könnte man das, also kann man das von mir aus schon so machen. Was mich dann wieder daran so ein bisschen irritiert und was halt auch wieder für die Fake News Sachen LA spricht, ist, dass das sofort durchsickert. Also man könnte auch einfach intern sagen, okay, LeBron, du spielst jetzt vielleicht nicht mehr jedes Spiel durch, sondern so, wir fahren das vielleicht ein kleines bisschen runter und früher oder später fällt es dann vielleicht jemandem auf und vielleicht sagt man auch mal bei Back-to-Backs, okay, wir sind eh kacke, der Playoff-Zug ist eh abgefahren, LeBron, du kriegst halt frei, von mir aus, ne? Nur, warum muss sofort diese Direktive, also sofort medial durchsagen? Warum müssen wir beide darüber Bescheid wissen, wie jetzt die Lakers die letzten Saisonwochen mit LeBron planen? Also wie sie seine Minuten managen wollen? Warum sind sie nicht in der Lage, das so ansatzweise in-house zu behalten? Das ist eigentlich das, was mir davon eher hängen bleibt. Ich meine, letztendlich ist es natürlich, man könnte auch sagen, okay, wenn wir jetzt nicht sicher sind, ob es LeBron wirklich gut geht, dann spielt er halt den Rest der Saison nicht mehr oder so. Könnte man auch machen, das wäre konsequent. Jetzt ist es halt relativ albern. Also ich meine, in dem Spiel gegen die Celtics zum Beispiel, hast du es halt gesehen. Die Minuten, die er gespielt hat, war er gut und waren auch die Lakers, zumindest wenn er mit den Bankspielern, die halt nichts zu verlieren hatten, auf dem Court war das okay. Also die hätten das Spiel auch durchaus gewinnen können. Aber dann haben sie halt irgendwann gesagt, ja, nö, dann gehst jetzt runter und dann. Also sie wollen offensichtlich keine Spiele mehr gewinnen. Dann kann man halt auch gleich sagen, okay, LeBron, wir ziehen dich jetzt komplett aus dem Verkehr, aber das sollen sie machen, wie sie meinen. Oder wie siehst du das?
Ja, bin ich bei dir. Also, wenn man den Eindruck gewinnt, dass das eh nichts mehr zu holen ist, dann finde ich, kann man es zurückfahren, gerade jetzt mit dieser verletzten Historie, gerade auch, weil er einfach jetzt älter wird und vielleicht auch ein bisschen, ja, doch mehr auf seinen Körper achten muss. Also, ich meine, er achtet ja sowieso schon wahnsinnig viel auf seinen Körper, sonst hätte er nicht diese ewig lange Serie gehabt wäre nicht so lang so fit dabei gewesen. Aber ja, mein Gott, ich weiß auch nicht. Ich finde es legitim zu sagen, also jetzt aus Teamsicht einfach zu sagen, ja komm, du spielst jetzt so und so lang, ich bin auch bei dir, ich muss es nicht wissen. Aber warum sie, da jetzt nur noch 32 Minuten spielt, Es ist egal im Endeffekt, wenn sie jetzt für sich entschieden haben, dass die Saison beendet ist im Prinzip, was auch angesichts der Bilanz irgendwie verständlich ist, wenn sie denken, okay, wir kriegen eine bessere Draft-Position dadurch eventuell noch, sollen sie es tun. Ist für mich okay, aber das Gespräch hätte ich jetzt gar nicht gebraucht eigentlich. Weißt du, wie ich meine?
Also ja, ich verstehe was. Also das meine ich halt damit. Man hätte es auch einfach still und heimlich so ein bisschen runterfahren können, ohne dass jeder genau wissen muss, okay, das ist dann die Minute, wo Walton wahrscheinlich sagen muss, LeBron, du gehst jetzt runter, wir überschreiten dein Limit sonst. Das ist ja Schwachsinn. Also das ist ja für uns eigentlich nicht wichtig.
Eben, genau. Und von daher war die Nachricht war unnötig, es zu tun, ist okay für mich. Also ich meine, es macht Load Management, gibt's überall, also auch in Toronto zum Beispiel, und da geht es ja noch um viel.
Bei Kawhi frage ich mich langsam, ob der irgendwann nochmal so ein bisschen nicht mehr Load Management macht. Also es ist ja in letzter Zeit irgendwie gefühlt jedes zweite Spiel, dass er pausiert.
Ja, aber es läuft ja ganz gut. Es läuft auch, ganz gut. Vielleicht gewinnt er auch Gefallen dran. Also ist es ja auch irgendwie so ein bisschen Teilzeit. Der Trend geht ja sowieso Richtung Teilzeitarbeit mittlerweile oder Richtung weniger arbeiten. Also von daher.
Ist ein Modell, das ich verstehen kann.
Ja.
Das finde ich gut. Ich glaube, ich werde das auch mal versuchen einzuführen.
Finde ich auch, vor allem bei gleicher Bezahlung.
Ja.
Also hast du eigentlich keine Probleme mehr, ne? Kommen wir später noch dazu.
Ja.
Aber. Ja, um noch die Lakers-Geschichte quasi rund zu machen, müssen wir natürlich auch die Verletzungen besprechen. Also Lonzo Ball nach seiner Knöchelverletzung wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr zurückkommen oder wird nicht mehr zurückkommen diese Saison. Kann noch nicht, also kann jetzt mal laufen, aber so richtig basketballmäßig kann er noch nicht arbeiten. Und dann wird wahrscheinlich auch so ein Punkt sein, dass sie sagen, okay, dann halt nicht mehr. Ist jetzt kein Riesendrama, wirft natürlich ein bisschen Fragezeichen auf über seinen generellen Fitnesszustand. Also er hat jetzt während seiner ersten beiden Jahre schon sehr, sehr viele Spiele verpasst. Ja. Also muss man schon sagen, also ist auch die Frage, wie das weitergeht oder wie das auch jetzt seinen potenziellen Wert in einem potenziellen Trade, wie das den beeinflusst. Interessanter und schlimmer ist halt Ingram, ne? Also mit Thrombose im Arm, tiefe Venenthrombose im Arm, ist nicht zu spaßen damit. Thrombose, wissen wahrscheinlich die meisten, ist ja ein Blutgerinnsel in einem Blutgefäß, das sich dann, wenn es ganz blöd läuft, irgendwann Richtung Lunge verschieben kann und wenn es da dann was verstopft, Richtung eine Lungenembolie auslösen kann. Wenn man es nicht entdeckt, von daher sehr, sehr gut, dass sie es so früh entdeckt haben. Also es ging ja relativ schnell von dem Punkt, er hat Probleme mit der Schulter, bis dann, okay, er ist jetzt raus, weil Thrombose war nur ein paar Tage, ne? Zwei Spiele, glaube ich, hat er ausgesetzt gehabt vorher.
Ja, genau. Er war vorher absolut on fire. Nach dem All-Star-Break, glaube ich, 27,5 Punkte im Schnitt irgendwie bei fast 60% aus dem Feld gemacht.
Ja.
Was dann natürlich doppelt bitter ist, aber, also wie du schon sagst, sehr gut, dass sie es so schnell erkannt haben. Also, das kann, also, ohne da jetzt irgendwie medizinisch total bewandert zu sein, aber es ist halt letztendlich das, was Chris Bosh die Karriere gekostet hat.
Genau, eben. Also, da muss man, das ist halt so das Beispiel, das jetzt direkt irgendwie in Sinn kommt. Bei Chris Bosh muss man halt, da ist halt das Ding, bei Chris Bosh muss man bedenken, dass es ja wieder kam. Also er hat es ja in der Wade gehabt und das ist auch tatsächlich, diese tiefe Venenthrombose kommt auch eigentlich eher im Bein vor als im Arm. Deswegen ist es bei Ingram irgendwie, also habe ich irgendwo dann gelesen, jetzt gerade während der Recherche. Und bei Bosh kam es ja wieder und damit hast du dann, glaube ich, das Problem oder trat dann das Problem auf, dass er diese Blutgerinnungshemmer weiterhin nehmen muss oder dass er den halt quasi nicht absetzen kann. Und wenn du diese Hämmer nimmst, diese Tabletten, also Hämmer mit E, nicht mit R übrigens.
Wichtiger.
Ja, ne? Wenn du die nimmst, dann darfst du keinen Kontaktsport ausüben, beziehungsweise keinen Sport ausüben, in dem halt zu Kontakt kommen kann. So habe ich es zumindest verstanden. Und deswegen ist es bei Bosh das Problem. Ich meine, wenn wir jetzt auf Ingram schauen, das heißt jetzt nicht, dass es bei Ingram passiert. Also, weil ich habe das auch gelesen, dass normalerweise nimmst du das dann für 3 bis 6 Monate, diese Tabletten, und dann passt es normalerweise auch wieder, wenn es nicht wiederkommt. Und zum Beispiel Neven Subotic hatte das ja auch vom Borussia Dortmund früher, hatte auch eine Thrombose im Arm und hat 8 Monate später wieder gespielt und spielt auch immer noch. Also, ich glaube, man kann jetzt noch nicht genau sagen, wie es weitergeht, aber man muss jetzt, der Fall Chris Bosh kommt halt direkt in den Sinn und den, klar, also weil er halt einfach sportlich nahe liegt. Aber es muss jetzt nicht so passieren.
Genau, also man kann letztendlich einfach nur die Daumen drücken.
Auf jeden Fall.
Das ist natürlich einfach nur echt unfassbar bitter.
Ja.
Und man, ja, wie gesagt, da der Verlauf total individuell ist und er natürlich jung ist und sie sehr früh erkannt haben, kann man hoffen, dass es einen glimpflichen Verlauf nimmt.
sobald es halt irgendwie von Gelenken oder so weggeht, das ist halt doch nochmal was anderes. Also dann ist halt die potenzielle Gefahr ist halt viel, viel größer. Und interessant fand ich auch, weil natürlich dann auch wieder spekuliert wird, wo solche Geschichten herkommen. Also es gibt sehr, sehr viele natürliche Ursachen und tatsächlich gibt es auch anscheinend eine Studie, die sagt, dass größere Menschen ein höheres Risiko haben, also ein höheres Thromboserisiko als kleinere Menschen.
Ja, ist wahrscheinlich irgendwie auch naheliegend, ne? Also.
Ja, aber da auf jeden Fall, ja, gute Besserung und naja, jetzt ist halt die Frage, ne? Also es ist im Endeffekt ist primär die Gesundheit wichtig, aber wenn wir natürlich dann auf die Zukunft der Lakers schauen, kann man es vielleicht von zwei Seiten sehen. Man kann entweder sagen, es senkt auch Ingrams Wert natürlich, weil im Endeffekt wirst du wahrscheinlich bis tief in die nächste Saison hinein nicht wissen, wie es genau weitergeht. Also jetzt gerade das Beispiel Bosch zeigt ja, da ging es ja, das war glaube ich ziemlich genau ein Jahr nachdem, also er hat es gehabt und ziemlich genau ein Jahr später trat es wieder auf. Das heißt, kein Team kann sich sicher sein, selbst wenn er wieder fit ist, dass er dann auch fit bleibt. Das heißt, dass sein Wert wird sinken. Aber vielleicht werden die Lakers auch ein bisschen zu ihrem Glück gezwungen, indem sie ihn einfach behalten und ihn einfach entwickeln und dann einen sehr, sehr guten NBA-Spieler haben bei sich, weil er sein Potenzial gezeigt hat, wie du gesagt hast.
Ja, das ist irgendwie ein schwieriges Thema, weil also so man denkt erstmal an die gesundheitlichen Implikationen und dann ist man halt mittlerweile in so einer eigentlich total zynischen Sichtweise angekommen, wo man halt immer gleich schaut, was passiert mit dem Asset, so nach dem Motto. Eigentlich genau. Finde ich das zum... Also, und das ist überhaupt kein Vorwurf, weil es macht irgendwie jeder und es kommt auch so ein bisschen automatisch, aber an sich ist das halt total... Ich glaube, man verliert das oft so ein bisschen aus den Augen, dass das halt irgendwie Menschen sind, in dem Fall sehr junge Menschen, deren... Also, keine Ahnung, deren weitere Karriere ja durchaus auch dann, oder und also deren komplettes Leben davon ja sehr beeinflusst wird, ob das jetzt irgendwelche Trades sind, ob das Verletzungen sind, ob es in dem Fall eine Krankheit ist. Und also man verfällt da, glaube ich, oft in diesem ganzen Trade-Free-Agency-Wahnsinn und so ein bisschen zu sehr da rein, die Leute dann mehr als Assets zu sehen, als echte Menschen. Und das ist irgendwie schwierig. Also das um das vielleicht nochmal so ein bisschen rund zu machen, ist auch so ein bisschen das, was ich den Lakers irgendwie vorwerfe, dass man immer das Gefühl hat, abgesehen vom einen Superstar sind alle Leute ausschließlich Assets. Und das ist, das ist zum Beispiel bei den Celtics geht das auch ein bisschen in die Richtung, aber da hat man wenigstens noch mit jemandem wie Marcus Smart oder so das Gefühl, dass da schon auch noch eine echte Identifikationsfigur wenigstens da ist in Boston, während man bei den Lakers halt echt denkt, okay, die sind alle irgendwie da, weil sie noch nicht gegen was anderes eingetauscht
wurden. Platzhalter quasi.
Ja, genau. Und genau, also auch alle Veteranen, die mit einem Einjahresvertrag geholt wurden, was ja aus Cap-Sicht Sinn macht. Wo man aber trotzdem denkt, okay, das sind halt alles irgendwie Lückenfüller und das sind alles nicht Leute, die primär deshalb da sind, weil man sie haben wollte, sondern weil man sie so ein bisschen anhäuft, so nach dem Motto. Irgendwie glaube ich,
weil man immer irgendwo hinschielt, wo es noch besser sein könnte. Also genau. Ich meine, ich glaube, Ingram haben sie sich schon gedacht an zwei, das Potenzial gesehen, haben gedacht, okay, das ist jetzt der, den wir brauchen können, aber vielleicht geht da noch was. Oder Lonzo genauso. Oder auch mit Russell zum Beispiel. Also es war immer so dieses Ding, es geht, also vielleicht geht noch mehr als das, was wir haben und dann verliert man das, was man hat. So ein bisschen aus dem Blick und dann gibt ja auch oft, wie hast du ja auch schon angesprochen, dieses Problem bei den Lakers, dass junge Spieler nicht gut entwickelt werden und dann bleibt es halt so ein bisschen auf der Strecke.
Ja, also ich weiß auch nicht, ob das so eine wahnsinnig gesunde Richtung ist, die sich die Liga da entwickelt, wo man irgendwie immer mehr auf diese Möglichkeiten des Marktes schaut, als auf das, was tatsächlich irgendwie auf dem Feld passiert. Da haben wir ja auch schon mal drüber geredet. Ja. Also irgendwie hat man immer das Gefühl, das nimmt so ein bisschen Überhand.
Aber da sind wir alle mit verantwortlich. Also der komplette Zirkus eigentlich. Also weil es ist ja... Also angefangen eben klar bei den Teams, bei den Spielern, über die Medien bis hin zu den Fans. Also es wird ja immer das, was gerade ist, ist nie gut genug. Es wird schon immer überlegt, okay, was kann man da noch machen? Also es ist, der Sport tritt halt immer in den Hintergrund im Endeffekt. Also dass man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt diese 30 Teams haben wir jetzt und es macht jetzt Spaß, diesen 30 Teams zuzuschauen. Dann schauen wir, was nächsten Sommer passiert. Schauen wir, was während der Winter, in Anführungszeichen, Trade Deadline passiert. Was während der Free Agency passiert. Und dann werden die Karten neu gemischt. Es wird immer spekuliert, ja, was kann man denn da noch mehr machen? Was kann man denn da noch mehr machen? Wer könnte für wen abgegeben werden? Und da, klar, da entwickelt sich schon so ein Zynismus, der den Einzelnen nicht mehr ganz so ernst nimmt und nicht mehr als ganz so wichtig erachtet, sondern es ist halt alles austauschbar. Deswegen, wie gesagt, war ja auch das vor zwei Wochen, als wir über Damian Lillard gesprochen haben, war ja so erfrischend.
Und ja, da sind natürlich also auch die Spieler... Man verfällt da oft so, weil also ich als Teil der Medien habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass den meisten Leuten in den Medien das Spaß macht. Aber natürlich sieht auch jeder, der in den Medien ist, dass irgendwie diese ganze Spekuliererei die Leute viel mehr interessiert als jedes einzelne Spiel. Das ist halt, also es ist irgendwie nicht unbedingt schön, aber man ist letztendlich halt natürlich auch so ein bisschen daran gebunden, das zu machen, was die Leute interessiert. So, bin froh, dass ich da relativ viel Freiheiten habe und letztendlich schon relativ viel auch umsetzen kann, worauf ich richtig Bock habe. Nur es ist einfach trotzdem so, dass an gewissen Sachen kommst du halt einfach nicht vorbei. Die musst du halt machen, weil die Leute das halt interessiert.
Ja klar, also und da das ist vielleicht auch so ein bisschen der Punkt, an dem man sich dann, wenn es einen als Fan stört, an dem man sich dann auch selber so ein bisschen hinterfragen muss. Also worauf springe ich am meisten an? Also was interessiert mich wirklich am meisten? Interessiert mich der Zirkus außenrum am meisten oder wirklich dann die einzelnen Spiele? Und dann, klar, kommst du auch ganz schnell wieder zur Masse der Spiele, weil natürlich nicht jedes Spiel, jedes von 82 Saisonspielen deines Teams so den gleichen Stellenwert haben kann. Wobei also ich fand das auch, ich habe diesen Gedanken hatte ich auch, also als ich auch noch bei Xbox war, ich habe mir auch ganz oft überlegt, wie kriegst du dazu, so die andere Sachen ins Zentrum zu rücken? Also wie kann das funktionieren? Aber ich habe da auch irgendwie nie so einen Weg gefunden. Wahrscheinlich ist es am Ende die Balance, wie du sagst. Also, dass du halt klar diese Geschichten machst, die halt die den breiten Anklang finden und B eben dann auch versuchst, andere Perspektiven zu bieten oder andere Herangehensweisen oder andere Sachen in den Fokus zu rücken. Aber es ist natürlich, ich meine, so rund um die Trade Deadline oder sobald halt ein Superstar irgendwie eventuell zu haben ist, geht's halt, drehen ja alle am Rad. Also dann.
Ja, ich meine, es kann ja auch Spaß machen. Also es kann, so ich nehme mich da auch nicht aus. Ich an dem Spekulieren und so habe ich schon auch Spaß. Nur es wird mir halt einfach teilweise dann zu omnipräsent. Also das ist halt viel zu sehr alles überstrahlt und sich dann auch so gefühlt nach dem All-Star Break. Jetzt ist keine Trade Deadline mehr. Es werden jetzt nicht mehr wahnsinnig viele Dinge passieren. Auch jetzt ist dann den Leuten wichtig, wie lange sich Kevin Durant und Kyrie Irving nach dem Spiel umarmen, wo die Warriors verprügelt werden von den Celtics, weil natürlich, ne? Und es wird dann, auch da wird ja nicht darüber gesprochen, warum haben die Celtics eigentlich die Warriors so verprügeln können? Nö, sondern es geht dann wieder mehr, oh Gott, was bedeutet das? Sind die beiden schon zusammen unter einer Decke? Sind die beiden in New York?
Es ist halt auch einfacher, ne? Also ich meine, so sich wirklich, wie du sagst, so zu überlegen, ja, wie konnten denn die Celtics die Warriors so verprügeln, ist natürlich, also da musst du, das erfordert mehr Zeit, also für das Spiel an sich, das erfordert auch mehr Zeit vorher, weil du halt viel mehr ja, verfolgen musst, um überhaupt gewisse Zusammenhänge zu verstehen. Und ich nehme es übrigens nicht für mich in Anspruch, dass ich da jeden Zusammenhang verstehe, bei weitem nicht. Und manchmal freue ich mich auch einfach nur, ein Spiel anzuschauen, manchmal schaue ich auch ein Spiel an und mir fällt nicht wahnsinnig viel auf. Aber ich glaube, es ist halt, und du kannst halt dieser Sache, du kannst intensiv über die Sache verfolgen, ohne dich jetzt extremst in die Tiefe damit zu beschäftigen. Weißt du, wie ich meine? Und es ist auch, und ich meine, Basketball ist ja auch eigentlich ein komplizierter Sport. Also wenn wir von Systemen reden, wenn wir von Plays reden, die gelaufen werden, du musst ja theoretisch, um wirklich Plays folgen zu können, musst du ja wirklich sehr, sehr vielen unterschiedlichen Vorgängen in einem begrenzten Raum folgen, die parallel
Außer bei den
ablaufen.
Warriors, weil die werfen nur Dreier und bei den Rockets, weil die ziehen nur Freiwürfe.
Ja, das
Das ist
stimmt.
ganz einfach. Da
Und werfen
passiert
Dreier die Rockets
nichts
aber auch noch.
drumherum.
Ja,
Das stimmt.
stimmt. Genau. Ja, eben. Und es und das ist auch irgendwie verständlich, dass vieles aufs Einfachste runtergebrochen wird. Also, wie gesagt, ich möchte mich da auch überhaupt nicht rausnehmen. Aber natürlich, dann driftet es halt schnell in so eine Sache ab, wo dann. Also, es baut halt so eins, baut halt irgendwie auf dem nächsten auf. Und dann hast du dann irgendwann halt so einen Punkt, wo wir dann bei dieser Thrombose von Brandon Ingram schnell drauf kommen, was das denn für einen möglichen Trade von Anthony Davis bedeutet.
Also ich glaube, als Fazit dazu können wir sagen, Fake News.
Ja, alles Fake News. Ja.
Und gute Besserung an Brandon Ingram.
Auf jeden Fall gute Besserung und mal
Das
schauen,
ist
was passiert.
wichtiger als der ganze andere Scheiß,
Ja,
muss man dazu sagen.
definitiv. Ungeplant war jetzt diese Diskussion eine ganz gute Überleitung zu Sir Charles eigentlich. Es sei denn, du möchtest noch zu den Lakers sagen, aber eigentlich.
Nee, die Lakers haben wir damit abgehandelt. Bis zur
Genau.
nächsten Woche, wenn irgendwas Verrücktes wieder passiert.
Genau.
Vielleicht auch mal ein bisschen länger. Mal schauen.
Jetzt kommen wir zu Charles Barkley, der so grob mal gesagt hat, wer Kohle hat, hat keine Sorgen im Prinzip. So kann man es vielleicht irgendwie ein bisschen runterbrechen. Also es ging darum, irgendwie Adam Silver hat während der Sloan Conference, also so ein bisschen eine Basketball-Nerd-Konferenz, wo sich die Zach Lowes und Kevin O'Connors und Bill Simmons dieser Welt mit den Daryl Morris dieser Welt treffen, unter anderem. Und da gab es eben eine Podiumsdiskussion mit Adam Silver und Bill Simmons. Adam Silver kam dann darauf, dass viele Spieler in der Liga unglücklich seien, dass sie Angstzustände hätten, dass Social Media zu Druck und Geltungssucht und Neid führt und dass da einfach so, ja, halt viele persönliche Probleme, dass es viele persönliche Probleme in der Liga gäbe und halt, dass, wie gesagt, dass Spieler unglücklich sind. Daraufhin hat Sir Charles reagiert. Ich werde es mal ganz kurz also direkt einfach vorlesen, direkt zitieren, was er gesagt hat. Er hat gesagt, Adam's a great guy, but that's the stupidest thing I might have heard any commissioner say. These guys are making 20, 30, 40 million a year. They work 6, 7 months a year. They stay at the best hotels in the world. They ain't got no problems. That's total bogus. Man kann natürlich versuchen, Dinge zu hinterfragen, oder man kann einfach, man kann die Schablone des ganz Einfachen über alle Dinge stülpen. Also ich finde die Aussage schon sehr.
Ja, mit dieser Ignoranz könnte er sich direkt im Front Office der Lakers bewerben.
Ja.
Nein, also ich fand es extrem enttäuschend. Also so ja. Barclay war früher so einer der Gründe, warum ich irgendwie beim Basketball gelandet bin, weil der als Spieler und also auch als Typ fand ich den cool. So ich gucke mir jetzt seit Jahren nicht mehr Inside the NBA an, weil das halt einfach eine Klamauk-Sendung ist.
Ja.
Und die Leute schauen die Spiele halt natürlich auch nicht. Das merkt man schon, sondern die reden halt auch irgendwie über das, was ihnen gerade einfällt. Aber das ist halt ein ernstes Thema und deswegen habe ich das jetzt, also hat mich das echt gestört. Also, weil das halt extrem enttäuschend ist, jemand, der so eine Plattform hat und jemand, dem so viele Leute letztendlich zuhören, sich da hinzustellen und so einen ignoranten Scheiß von sich zu geben, das ist irgendwie, ja, das ist einfach schade. Also zumal ich Silva eigentlich absolut dafür loben würde, dass er das so offen angesprochen absolut. Hat, weil hätte er nicht zwingend machen müssen, aber es kam für mich halt authentisch rüber und ist schon ein Kontrast, weil also ich habe jetzt Silva auch schon auf ein paar PKs erlebt und so, normalerweise ist das schon sehr weich gespielt und sagt, läuft eigentlich ziemlich gut und wir hoffen, dass es bald auch sogar noch besser läuft und wir machen das und das und unsere Marke ist stark, so nach dem Motto. Normalerweise halt, wie gesagt, immer sehr, sehr positiv und hier, das sind halt ernste Themen, über die er da spricht und die ja auch nicht nur in der Sportwelt, sondern überall Leute beschäftigen. Also ob das jetzt Depression ist, ob das Angstzustände, ob das grundsätzlich unglücklich sein ist, gerade in so den jüngeren Generationen, die mehr und mehr am Handy hängen und irgendwie mehr und mehr irgendwie in so einer Parallelwelt im Internet leben. Man ist davon geprägt und warum sollte, wenn es über die Jahre schon 400 Millionen Studien dazu gab, dass Geld nicht dafür sorgt, dass man glücklich ist, sondern dass halt
ja.
Der Anteil von depressiven Menschen in gut verdienenden Gesellschaften sogar teilweise höher ist als anderswo. Warum sollten dann NBA-Spieler davon ausgenommen sein, die halt es sind diese 6, 7 Monate, aber da fast immer irgendwie im Hotel sind und teilweise überhaupt keinen echten Kontakt mit richtigen Menschen haben, außerhalb von ihrem Team und vielleicht einem Agenten, der das und das erzählt, die halt dauernd irgendwie in Hotels und aus dem Koffer leben und irgendwie in Flugzeugen unterwegs sind und da dann ihre Kopfhörer bemühen. Warum sollten ausgerechnet die alle total glücklich sein? Also das ist halt einfach komplett unlogisch.
Ich finde, es greift halt einfach nur einen Aspekt des Glücklichseins irgendwie so ein bisschen heraus. Also klar, ich meine, ich denke mir auch, das Argument hört man ja oft auch von, also jetzt, wenn du jetzt Diskussionen über den Sport hörst, dann heißt es, der hat Probleme. Also, der hat doch keine Probleme, der hat doch Geld. Das hört man ja oft. Und ich kann mir das schon, weißt du, ich meine, Barclay hat es vielleicht auch aus seiner Sicht, vielleicht war es bei ihm so, vielleicht hat er irgendwie die Kohle verdient und hat sich gedacht, okay, ich habe keine Probleme. So, kann ja sein. Glaube ich jetzt zwar auch nicht, wobei ich möchte mir jetzt auch nichts unterstellen, Quatsch. Aber vielleicht ist es bei ihm so. Aber dann muss er sagen, aber dann hätte er in meinen Augen sagen müssen, bei mir war das so. Also ich habe in dem Moment, in dem ich 10 Millionen zur Verfügung hatte, ich habe dieses Leben genossen, habe ich für mich keine Probleme mehr gehabt. Ich kann es deshalb nicht ganz nachvollziehen. Gut, Sir Charles ist jetzt auch nicht zwingend dafür bekannt, die Dinge differenziert darzulegen. Ist ja auch ein Grund, weshalb er irgendwie so sein, der ist im Fernsehen, weil er halt einfach teilweise sehr extreme Meinungen hat und die auch kundtut. Ich denke nur, wenn du es aus einer Perspektive siehst, ist so aus unserer Perspektive sozusagen, oder jetzt nicht aus unserer, aber jetzt so, der nicht Millionen verdient, der vielleicht dann auch mal Existenzängste hat oder Geldsorgen hat, dann wird Geld natürlich ganz schnell zu einem der größten Probleme. Also weil du einfach, okay, es gibt ja Menschen, die sich wirklich überlegen müssen, wie schaut es am Ende des Monats aus, habe ich da genügend Geld? Dann ist das vielleicht sogar dein Hauptproblem und dann denkst du natürlich, wenn jemand dieses Problem nicht hat, dann hat der vielleicht mal keine Probleme, weil für dich dieses Geldproblem alles überlagert. Das Ding ist aber halt, wenn ich jetzt zum Beispiel, wie du sagst, also diese ganzen Dinge, die außen rum sind, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe Angst irgendwie, dass ich beim Spiel versage und danach öffentlich verrissen werde und es auf allen Social-Media-Kanälen irgendwie sehe und dann irgendwie geaddet werde oder keine Ahnung, dann bringt mir mein Blick aufs Konto ja nichts, weil das Probleme sind, die nicht zusammenhängen. Also es ist halt, Geldprobleme sind ein Problem im Leben und alles andere kommt dann noch dazu. Also es ist ja, und du kannst einen wahnsinnig großen, guten Seelenklempner irgendwie bezahlen, aber der wird dein Problem trotzdem nicht endgültig lösen. Und am Ende habe ich halt eine große Sorge weniger, wenn ich endlos Geld zur Verfügung habe. Aber es ist halt nur eine Sorge. Und es schafft halt auch irgendwie neue Probleme. Also ich meine, du hast ja auch gesagt, du hast jetzt irgendwie, du hast keine echten Beziehungen oder du hast halt, du lebst halt so in der Scheinwelt. Und ich meine, sobald du Geld hast, weißt du halt auch nicht mehr, welche Beziehung ist echt, welche ist nicht echt. Also wer mag mich jetzt wirklich? Also du bist vielleicht auch wesentlich misstrauischer. Also und bin ich sicher oder ist meine Familie sicher, weil ich meine, jeder weiß, dass ich Geld habe. Also da spielen schon viele Sachen mit rein, finde ich. Und das dann irgendwie so mal aus Geld runterzubrechen, finde ich Quatsch. Und ich finde es auch schade, dass halt Barclay als einer, der das Geschäft auch irgendwie kennt, so irgendwie auch so so eine Generation so ein bisschen auch vor den Bus wirft und so sagt so und halt diesem Meinungsfeed noch mehr, der sagt, dass Menschen, die viel Geld haben, keine Probleme haben sollten, dass er dem halt noch mehr ja, Nachdruck gibt quasi. Also das finde ich sehr schade. Also ich meine,
Ja,
und ich
man
finde es
hat
auch Quatsch
irgendwie das
einfach.
Gefühl, dass er halt nicht mit Leuten redet und halt auch nicht realisiert, was so ein bisschen um ihn herum passiert. Also ich meine, er ist ja bekannt dafür, dass er so einer der fröhlichsten Leute so in diesem ganzen NBA-Zirkel schon immer war. Also der 92 da mit dem Dream Team, als alle anderen sich auf dem Hotel verschanzt haben, er ist halt auf die Ramblas gegangen alleine und hat mit Leuten einen getrunken und
Ja,
irgendwie da Leute
genau.
kennengelernt. Der hat so eine Persönlichkeit, so
Eben
total
genau.
outgoing. Aber ihm muss doch bewusst sein, dass das nicht für jeden Menschen genauso gilt. Und ich meine, die NBA hat letztes Jahr eigentlich, also während der letzten Saison eigentlich sehr wichtige Schritte in die richtige Richtung gemacht, als halt Kevin Love über seine Probleme gesprochen hat, DeMar DeRozan, die übrigens beide Max-Deals haben, also geh weg mit diesem Geldthema, die dazu gestanden haben, was die da für Probleme haben und versucht haben, da mal so eine Diskussion zu starten. Und die NBA hat dann mit Headspace, also einer App für Meditation, letztendlich für mentale Gesundheit, hat eine Partnerschaft gegründet und versucht da halt bei jedem Team irgendwie so ein bisschen Strukturen zu etablieren, um da halt gezielt zu helfen, weil das natürlich ein Problem ist, was jetzt auch nicht nur irgendwie zwei, drei Stars haben, sondern was halt viele Leute haben. Und deswegen, also Barclay hat das ja so gesagt, als hätte Silver da gelogen. Also als würden Leute nicht auf ihn zukommen und ihm von seinen Problemen erzählen. Was hätte Silver für einen Grund, das zu erfinden? Das ist ja totaler Käse. Also, das Ganze ist irgendwie so realitätsfremd von Barclay einfach. Und alles, was über die letzten 1,5 Jahre irgendwie rund um die NBA passiert ist, das wird halt da dann komplett ignoriert. Natürlich ist das geil, wenn du viel Geld verdienst, aber also das Leben ist nicht so einfach, dass man dann sagen kann, hier ist jetzt das eine Ding weg. So, ich meine, du hast dann vielleicht finanzielle Sicherheit, aber es ist nicht die einzige Sicherheit, um die es geht. Es gibt noch eine mentale Sicherheit, es gibt so eine Geborgenheit in Sachen persönliche Beziehungen. So, da spielen so viele Themen mit rein. Ich meine, ich habe ja ein paar Semester Psychologie studiert, deswegen habe ich da jetzt ein kleines bisschen mehr Einblick rein. Aber es gibt absolut keine Belege dafür, dass mehr Geld gleich mehr zufrieden, dass es da eine Korrelation gibt. Das ist einfach nicht der Fall.
Es gibt auch
Und das ist auch keine neue Erkenntnis.
es gibt auch irgendwie so Untersuchungen, so bis so und so einem hohen Betrag ist es, also hilft tatsächlich, weil du dann weißt, okay,
Genau.
passt alles, und aber alles, was darüber hinausgeht, macht für dich überhaupt keinen Unterschied mehr, was dein Wohlbefinden angeht.
Bei
Also
diesen, also bei den Summen, die in der NBA verdient werden, da ist
sowieso
es,
nicht.
genau, da ist halt einfach schon irgendwie was ganz anderes. Man muss halt dazu dann auch noch sagen, dass da ganz viele Leute aus total ärmlichen Verhältnissen kommen, wo sie halt über 20 Jahre quasi immer nach der nächsten Mahlzeit irgendwie schauen mussten, wie es geht, also jetzt etwas überspitzt dargestellt, und um dann auf einmal so in Millionen zu schwimmen. Dass sich das Leben da grundlegend verändert und dass nicht jeder damit ganz easy umgehen kann, wie es vielleicht Charles Barkley gelungen ist, der übrigens froh sein kann, dass es in seiner Zeit noch kein Social Media gab, weil er damals Leute durch Scheiben geschmissen hat und randaliert hat und alles Mögliche und ein anderes Leben hätte führen müssen. Das ist halt einfach nicht alles gleichzusetzen. Also da hat einfach jeder seine eigenen Erfahrungen.
Eben genau, also da ist jeder individuell und genauso wie sich, weiß ich nicht. Das Wetter auf dich individuell auswirkt, auf jeden ist es halt mit Geld auch so. Das macht dich nicht glücklich und es gibt wahnsinnig viele andere Geschichten, die zum Wohlbefinden mit beitragen. Und ich meine, wir haben ja noch Kyrie hat er ja auch kurz angesprochen gehabt, hat er irgendwie auch gesagt, Kyrie ist für ihn der, ich weiß gar nicht, the most miserable guy in the league oder irgendwie so. Also er sei halt immer schlecht gelaunt so ungefähr. Und Kyrie hat selber auch gesagt, dass ihn halt dieses Spotlight nervt. Also was Kyrie sonst so macht, lass mal ganz kurz ausgeklammert, aber das ist ja auch ein Punkt. Du kriegst zwar wahnsinnig viel Geld, aber also dieses Brennglas, unter dem du dich wirklich 24 Stunden bewegst als NBA-Spieler in der heutigen Zeit, und das ist wahrscheinlich auch nochmal extremer als jetzt vielleicht zu Barclays Zeiten. Also,
Na klar, das ist das.
das, ja, weiß ich nicht. Also, ob das dann, da entstehen, glaube ich, unser eins kann sich ja gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn du wirklich weißt, dass jeder Schritt von dir irgendwie verfolgt wird, dass jede Aktion, die du bringst, potenziell kommentiert wird,
Da
potenziell
sprichst du
aufgenommen
jetzt für
wird.
dich, also ich fühle mich schon sehr im Rampenlicht.
Ja, ich habe einen sehr guten Schnörres, den ich mir aufsetzen kann, wenn ich auf die Straße
Ja,
gehe.
deswegen bist du ja nach London
Ja,
gegangen.
genau. Hier ist ein
Ja.
bisschen anonymer, genau.
Ja.
Nee, aber das sind ja einfach Dinge, das sind dann wiederum Probleme, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und so dieses, und ich glaube, jeder weiß, wie schön es ist, wenn man mal für sich ist, wenn man Privatsphäre hat. Aber wenn du dann die ganze Zeit irgendwie von deinem Namen irgendwo hörst oder die ganze Zeit irgendwie präsent bist, glaube ich, macht das auch was mit dir. Wobei dann ist natürlich auch, dann kannst du dir wieder die Frage stellen, warum sind sie denn alle bei Social Media? Warum ist die Marke denn so wichtig? Warum reicht es denn nicht, Basketball zu spielen und da zig Millionen zu verdienen?
Warum sind wir alle bei Social Media? Also
Das
ich
ist eine
meine,
sehr gute Frage.
da hat ja JJ Redick schon mehrfach irgendwie auch drüber gesprochen, dass er halt alles gelöscht hat und dass es
Ja.
ihm damit eigentlich besser geht. Und
Es ist auch
Marcus
verdammte
Strow hatte
Zeitverschwendung.
davor, ja, ist es auch, total. Also ich nehme mich da auch nicht von aus. Ich verbringe viel zu viel Zeit bei Twitter. Und eigentlich sinnvoll für mich ist das, wenn ich morgens zur Arbeit fahre in der Bahn und halt ein bisschen schnell lesen kann, was in der Nacht so in der NBA passiert ist, um so einen kleinen Überblick zu bekommen.
Genau.
Um dann irgendwie zu schauen, hat The Athletic dazu schon was gemacht, dann lese ich das und so nach dem Motto. Da ist es sinnvoll. Und um Artikel oder auch um für uns jetzt um Podcast zu sagen, so wir haben was Neues, also neue Folge ist da oder was auch immer, dafür ist es ja sinnvoll. Aber das ist ja nicht so, das ist ja nicht so, wie die meisten Leute halt Twitter oder Instagram oder was auch immer nutzen, sondern es ist ja dann, ah, ich gehe jetzt hier mal durch den Feed und ha, das kann ich jetzt mal aktualisieren. Und, also,
Genau.
und man ist irgendwie so, man hängt da ja die ganze Zeit dran. Es ist ja nicht ein kurzer, abgeschlossener Prozess, sondern eher begleitet so den gesamten Tag über. Und warum sollten NBA-Spieler, die wie gesagt wahrscheinlich mehr Zeit alleine verbringen als die allermeisten Menschen, warum sollten die davon ausgenommen sein, dass sie halt auf ihr Handy gucken? Und
Eben.
wahrscheinlich wäre das gesünder, wenn große Teile der Gesellschaft Social Media abschaffen würden oder zumindest ganz drastisch reduzieren würden, aber man kann halt irgendwie nicht erwarten, dass ausgerechnet die NBA-Spieler sind, die da vorangehen.
Nee, müssen sie auch nicht. Also, ich meine, es ist ja auch interessant. Also, es ist ja tatsächlich wie so eine kleine Sucht. Also, wie oft wandert die Hand so unbewusst zum Handy, um dann halt irgendwie den, wie du sagst, den Feed zu analysieren, zu aktualisieren. Und bei den Spielern wird's nicht anders sein. Und das musst du dich, wenn's dann in die Suchtrichtung geht, dann musst du da erstmal entwöhnen von der ganzen Geschichte. Und das ist nicht so einfach. Und ja, stimmt schon. Ich bin ja so ein bisschen der Meinung, dass wir ohne Social Media alle besser dran wären. So komplett. Aber ja.
Ich halte es nicht zwingend für falsch. Ich glaube, dass es schon gewisse Sachen gibt, wofür das nützlich sein
Es ist
kann. Ich
nicht nur
glaube nur,
schlecht,
dass die
natürlich
Art,
nicht.
ich glaube nur, dass die Art, wie es genutzt wird, von den allermeisten Menschen wahrscheinlich ziemlich ungesund ist.
Ich glaube, es überfordert uns einfach als Mensch.
Ja, das kann gut sein. Also es ist
Also,
halt so eine ständige Reizüberflutung.
ja, genau. Ich meine, und wie oft, also den Fall habe ich echt oft, dass ich halt auch durch meinen Twitter-Feed gehe und dann sehe ich irgendwas und habe einen Gedanken und dann, ja, okay, mache ich gleich und dann scroll ich weiter runter und habe dann aber nochmal, weiß ich nicht.
Ein Eichhörnchen.
Ja, genau. Du hast halt irgendwie doch, weiß ich nicht, 10 Videos und das und dann so, was wollte ich nochmal? Und dann muss ich echt so ein bisschen graben und so, ah ja, okay, aber es ist wirklich so, die Aufmerksamkeitsspanne nimmt ab und ja gut, ich meine, es ist eine Riesenherausforderung und ich bin mir nicht sicher, ob wir dafür geschaffen sind, damit umzugehen oder ob es uns nicht einfach überfordert, die Art und Weise, wie es ist. Vor allem, weil halt wirklich sekündlich neue Geschichten eigentlich kommen.
Ja,
Wir sind ein bisschen
weiß nicht.
abgedriftet, ne?
Ja, irgendwie schon.
Ja.
Also ich finde es gar nicht unbedingt schlecht, aber
Ich
es
auch
ist
nicht, nein.
nennen wir es mal Metadiskussion.
Ja, auf jeden Fall stimmen wir Charles Barkley nicht zu.
Nicht so richtig.
Nee. Ich fand es übrigens auch, Jay Williams, dem wir auch entschieden widersprochen im amerikanischen Fernsehen, der ja auch Jay Williams, der früher bei den Bulls gespielt hat und dann diesen schweren Motorradunfall hatte und daraufhin seine Karriere beenden musste und hat auch gesagt, also er als jemand, der schon mit solchen Problemen zu kämpfen hat, der weiß halt einfach auch, Geld macht's halt einfach nicht. Und ich finde es gut, dass da direkt widersprochen wird und ich glaube, da muss auch widersprochen werden, weil es einen falschen Eindruck vermittelt. Und
Ja,
auch.
ich meine, ich frag mich halt, wie viele Leute dann vielleicht genau das bei Inside the NBA gesehen haben oder dann das Segment irgendwie bei Twitter oder was auch immer. Und sich denken, ja, hat er recht.
Richtig, genau. Und das geht nämlich ganz schnell. Und
Gerade in einem Land, das den Donald zum Präsidenten gemacht hat. Also,
es polarisiert halt zusätzlich.
das ist genau diese simple Logik, die da, also, womit man im Wahlkampf ziemlich viel Erfolg haben kann.
Ja,
Habe ich gehört.
und von daher sollte man damit, gerade in Zeiten von Social Media, sollte man vorsichtiger sein mit solchen Geschichten, mit solchen Aussagen. Sollen wir wieder sportlich werden?
Ja, ich glaube schon.
So halbsportlich zumindest. Oder hast du noch irgendwas, oder?
Nee, nachdem wir jetzt ganz gut abgedriftet sind, können wir mal gucken, ob wir nochmal zurückkommen.
Wir werden wahrscheinlich gleich nochmal abdriften, weil jetzt könnten wir über die Warriors reden, bei denen läuft es ja momentan auch nicht so sensationell und da können wir eigentlich direkt anknüpfen an diese Spotlight-Geschichte, weil jetzt haben sie ja gegen die Suns verloren. Scheint momentan mehr Teams zu passieren. So viel zum Thema Aufmerksamkeit. Ging es ja danach dann heiß her Es wurden Lippenleser engagiert, es wurden Lippenleser gefragt, die gesehen haben wollen, dass Coach Steve Kerr zu einem Co-Trainer war, oder?
Ja, Mike Brown.
Mike Brown irgendwie erzählt hat, dass er ja jetzt nicht mehr so, oder dass Draymond Green einfach brutalst auf den Sack geht. Du hast vorher gesagt, was soll er angeblich gesagt haben, wortwörtlich?
I'm so fucking tired of Draymond's shit.
Übersetzt mit, Draymond soll sich mal bitte ein bisschen zusammenreißen.
Ich bin so fickend müde mit Draymonds Scheiße. Wir wollten das übersetzen.
Und es ist halt, da sind wir schon wieder bei angeblich soll und bla bla bla. Es ist, ja, es wird wieder viel spekuliert dazu, aber wo nicht spekuliert wird, Klay Thompson hat danach gesagt, dass die Fans so ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Gas geben könnten in der Halle, dass sie die auch brauchen, die Energie der Fans, um dann sich da irgendwie auch so ein bisschen hochzuziehen. Was auch nicht von ungefähr kommt, oder was auch nicht Spekulation ist, Steph Kerr. Steve Curry und Steph Kerr. Steph Curry trifft die letzten Spiele nur, 7 Spiele nur 31,6% von draußen. Die Warriors haben seit ewigen Spielen keine zwei Spiele in Folge, seit ewigen Zeiten keine zwei Spiele in Folge gewonnen. Ein bisschen der Wurm ist drin, wenn wir jetzt die Draymond-Geschichte mal ausklammern, aber wie schätzt du das Ganze ein? Weil jetzt aus meiner Perspektive ist es für mich immer noch so ein bisschen, okay, es ist jetzt halt irgendwie Ende der Regular Season, es ist jetzt, ja, es ist auch so ein bisschen wie dieses hochbegabte Kind, das halt dann eigentlich eine Klasse überspringen sollte, aber noch in der alten Klasse sitzt und dann halt irgendwann gelangweilt ist und dann irgendwie die Leistungen auch nach unten gehen und die Noten nach unten gehen. Und letztes Jahr waren sie auch bei 7-7 im März. Also was macht man daraus? Oder macht man daraus einfach mal gar nichts und wartet einfach mal ab?
Ich meine, dein guter Freund Steve Curry hat gestern nach dem Spiel dann ja auch noch gesagt, dass das letztes Jahr sogar viel schlimmer war. Grundsätzlich sehe ich es eigentlich auch noch so, dass ich mir jetzt nicht wahnsinnig viel Sorgen mache, weil wenn sie wirklich wollen, wie jetzt zum Beispiel gegen Denver, dann haben sie, ja, dann können sie ja schon zeigen, dass es auch immer noch geht. Was mich dann trotzdem ein bisschen irritiert, sind so Spiele wie gegen Boston, weil das eigentlich ein Spiel ist, wo man davon ausgehen sollte, dass sie tatsächlich wollen. Also war jetzt zwar Clay nicht dabei, aber trotzdem, das war ja ein irgendwie viel erwartetes Team und die Warriors sagen schon seit gefühlt einem Jahr, dass die Celtics wahrscheinlich so die größte Herausforderung im Osten sind, ungeachtet von dem, wie sich da jetzt irgendwie diese Saison entwickelt hat. Und dann sind sie da halt angetreten und hatten irgendwie von Anfang an keine Energie, also sind das Spiel halt komplett irgendwie so beiläufig angegangen. Ich meine, man kennt das natürlich ein bisschen von den Warriors über die letzten Jahre, dass sie halt diese Hänger haben, was die Konzentration und was den Fokus angeht. Deswegen einerseits, okay, ist es wahrscheinlich nicht dramatisch, so sie arbeiten auch immer noch sehr daran, Boogie einzuarbeiten, was sich sowohl defensiv als auch offensiv halt zeigt, weil die Offense schon sehr viel langsamer ist, wenn er dabei ist und auch vom Rating her bei weitem nicht so gut funktioniert und die Defense halt umgestellt wird, weil er nicht so viel switchen kann und sie dadurch halt ihr Scheme so ein bisschen umstellen müssen und er von vielen Gegnern, also gerade zum Beispiel von Boston auch die ganze Zeit gezielt attackiert wird. Das bringt natürlich alles so ein bisschen Unruhe rein, sag ich mal. Letztendlich das, was man sich halt, glaube ich, im Endeffekt fragen muss, ist, ob das halt genauso läuft wie letztes Jahr, dass sie halt bis zu den Playoffs halt Schlafwagen-Basketball spielen und irgendwie so ein bisschen einfach nur warten, bis es losgeht und dann sofort den Schalter umlegen können. Oder ob das halt nicht so einfach geht. Aber da man halt irgendwie bei ihnen so mittlerweile schon eine etwas größere Stichprobe hat, von wegen Regular Season nicht so toll und dann Playoffs ziemlich galaktisch, würde ich jetzt momentan davon ausgehen, dass sie es halt wahrscheinlich wieder hingebogen kommen. Und dieses Kerr-Thema, wir alle sind ja mal genervt von Draymond. Warum sollte gerade Steve Kerr, der irgendwie am meisten mit dem zu tun hat, nicht gelegentlich genervt von ihm sein?
Und das ist genau das Ding, weißt du, da hast du, das ist, also es ist ja ums Spiel rum passiert, also auf dem Parkett quasi noch.
Ja.
Es ist ja nicht so, dass sich Mike Brown und Steve Kerr irgendwie nachmittags am Fisherman's Wharf in San Francisco getroffen haben und entspannt beim Bierchen da saßen und er gesagt hat, weißt du was, Draymond, nee.
Sondern, ich mein, wobei die Vorstellung ziemlich gut ist.
Ja, schon, ja. Und danach auch auseinandergegangen. Er wollte nur da, nur um das zu sagen, haben sie sich getroffen.
Ja.
Nein, aber weißt du, es ist ja, ich meine, wie oft ist schon in dieser, ist schon beim Sport oder in der Hitze des Gefechts oder irgendwie ist einem schon was rausgerutscht oder wie oft hat man einfach auch irgendwas so extrem empfunden aufgrund diverser äußerer Einflüsse und hat es dann irgendwie rausgeschrien quasi. Und dass da jetzt halt wieder so eine Riesengeschichte draus gemacht wird, das unterstreicht ja nochmal das, was wir halt vorher bei dem Barclay-Vlog irgendwie ewig diskutiert haben. Einfach, das ist einfach, es ist too much. Also, dass da auch jetzt ein verdammter Lippenleser irgendwie engagiert wird und dass da jetzt irgendwie, wir diskutieren, es ist ein...
War das wirklich ein professioneller Lippenleser, der da engagiert wurde?
Oder haben das einfach
nur Leute erkannt auf Twitter?
Also ich habe gelesen, das Lippenleser, aber vielleicht waren es auch Lippenleser auf Twitter, kann natürlich auch sein. Aber auf jeden Fall das halt irgendwie. Und dann, ich mache mich auch immer über gerade die Fußballer lustig, die sich ja immer so schön die hier Hand vor den Mund halten beim Reden, wenn sie sich nach dem Spiel kurz austauschen. Ja, aber irgendwie verstehe ich es halt langsam. Also, weißt du, das ist so, es ist doch albern.
Ja, natürlich ist das albern. Also ich meine, jeder hat ja in seinem, oder wahrscheinlich die allermeisten Leute haben irgendwie in ihrem beruflichen oder schulischen Kontext oder was weiß ich, auch mal über Leute, die sie eigentlich gerne mögen, sich mal geärgert und gesagt, verdammte Scheiße, es geht mir jetzt aber richtig auf die Nerven oder irgendwie
Ja.
sowas, keine Ahnung. Nur haben wir halt nicht irgendwie die ganze Zeit eine Kamera, die auf uns gehalten wird und wo dann jemand später analysieren kann, oh, da ist aber was im Busch. Die
Ja.
hassen, die sind sich gar nicht mehr grün, so nach dem
Ja.
Motto. Das ist halt, ja, das ist schon ziemlich albern. Also das ist auch für mich kein Thema, was man jetzt irgendwie überbewerten muss. Dass die beiden sich schon auf eine ganz andere Art schon attackiert haben über die letzten Jahre, das weiß man ja. Da ist sowas doch einfach eine Lappalie.
Ich meine, Reibereien gehören zwischen den beiden irgendwie dazu und ja, also, und ich bin auch bei dir, ich sehe momentan auch noch irgendwie so diese, eine sehr, sehr große Chance, dass sie momentan einfach ihren Regular-Season-Basketball spielen und dann zu den Playoffs den Schalter umlegen können, wo ich allerdings gespannt bin, ich meine, wir reden ja bei jungen Teams immer drüber, dass sie sich aus sich heraus verbessern, also dass sie dann irgendwie mehr lernen, mehr Erfahrung bekommen, wissen, was jeder Einzelne weiß für sich, was er tun muss, das Team weiß als Ganzes besser, was es tun muss und ich glaube, oder zumindest ist bei mir manchmal so, dass ich die Warriors quasi so als Ganzes immer sehe und halt immer den Maßstab des Besten sozusagen anlege, aber vielleicht so ältere Teams, also die Warriors sind kein mega altes Team, aber Teams, die schon länger zusammen sind, verschlechtern sich ja aus sich heraus vielleicht auch ein bisschen. Einfach weil Spieler
Ja.
vielleicht ab einem gewissen Alter auch halt, ja, einfach den ganz normalen Zahn der Zeit dann halt einfach spüren. Iguodala zum Beispiel, oder? Also, oder
Ja, und
dann
auch
auch
weil
einfach dieses.
die Jüngeren, die nachkommen, nicht unbedingt einschlagen. Also jetzt,
Ja, genau.
ich meine, Looney kann man da wahrscheinlich noch positiv hervorheben, aber
Ja,
irgendwie,
Bell zum Beispiel.
ja genau, Cook, Bell, McKinney, wer da alles rumläuft, das ist ja nicht so, als wären das jetzt irgendwie die verlässlichsten Spieler. Und also an sich jeder Contender muss gerade über so einen längeren Run schon, ist schon ein Stück weit darauf angewiesen, dass halt auch so ein bisschen mal was nachkommt. Und das ist halt die
Ja.
letzten Jahre nicht wahnsinnig gut, also hat nicht wahnsinnig gut funktioniert bei den Warriors. Und so Patrick McCaw, der jetzt noch ein Spieler war, bei dem man eigentlich dachte, dass er quasi da rein, da gab es halt diese komplett bizarre Episode in der Offseason. Den hätten sie wahrscheinlich schon, ohne dass das jetzt ein toller Spieler wäre, hätten sie den wahrscheinlich so von der Rotation her schon gebrauchen können. Und ja, ich meine, man denkt häufig zum Beispiel bei den Rockets so, vielleicht werden sie nicht mehr so gut wie letzte Saison. Nur diesen Maßstab muss man vielleicht bei den Warriors auch mal ansetzen, dass sie vielleicht oder ziemlich sicher immer noch die höchste Upside von allen Teams haben in der Liga und an ihrem besten Tag wahrscheinlich auch von niemandem zu schlagen sind, nur dass sie vielleicht halt einfach auch nicht mehr genauso gut sind wie letztes Jahr und dass halt diese Marge sich dann vielleicht ein kleines bisschen verschiebt. Also ich kann mir schon vorstellen, während ich immer noch sagen würde, so ich nehme auf jeden Fall, ist mein Meistertipp weiterhin Golden State und alles andere wäre relativ mutig. Ich glaube schon, dass die Tür vielleicht ein ganz kleines bisschen offener ist als letztes Jahr für andere Teams. Und mit Sicherheit offener als vor 2 Jahren, als wirklich niemand irgendwie ansatzweise mit ihnen mithalten konnte. Also letztes Jahr war ja Houston durchaus nah dran. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Rockets nochmal so eine gute Defense spielen können, wie sie es letztes Jahr getan haben. Ich weiß aber auch nicht, ob die Warriors so eine gute Defense nochmal spielen können und ob ihre Defense nochmal, ich meine, ob ihre Offense dann mit Boogie auch diese kranken Höhen erreicht, die sie teilweise ja schon erreichen kann.
Wobei, vielleicht ist Boogie ja gegen die Rockets auch ein ganz nettes Mittel.
Vielleicht, vielleicht.
Also, zumindest offensiv.
Defensiv wird er halt in jeden verdammten Switch immer wieder attackiert werden.
Ja, bis, allein bis wenn er Capella verteidigen muss, also,
ja.
Und, nee, also, aber das ist genau das, was ich meine. Also, ich glaube auch, dass es so ein bisschen abwärts geht. Und ich meine, die Warriors haben versucht, mit Boogie neue Reize zu setzen. Das ist ja auch so ein Punkt, dass Teams einfach, die lang zusammen sind, dann auch einfach, ja, das sind so halt so, es wird, weiß nicht, ob es langweilig wird oder es schleichen sich einfach gewisse Dinge ein, aber vielleicht hat man auch tatsächlich unterschätzt, also wenn du auch so sagst, sie müssen ihre Defensiv-Schemes anpassen, sie müssen ihre Offense anpassen, also dass halt jemanden, also auch auf dem Niveau, auf dem sie sind, selbst wenn du dann jemanden auf einem Niveau, auf dem Boogie ja theoretisch auch ist, klar, er ist noch nicht wieder der Alte nach seiner Verletzung, aber jemanden, wenn du trotzdem viel umstellen musst, um jemanden zu integrieren, dann kann ich das auch einiges kosten. Und von daher, aber wie gesagt, ich bin da auch noch, mein Meistertipp bleibt auch Golden State, aber es kann schon sein, dass die Tür vielleicht ein bisschen weiter offen ist. Und damit, weil du die Rockets schon angesprochen hast, können wir ja mal dazu kommen, weil du hast ja die Tage getwittert. Manchmal bin ich halt auch bei Social Media, ne? du hast die Tage getwittert, dass für dich die Rockets weiter in Warriors Herausforderer Nummer 1 sind im Westen. Also sie haben jetzt auch 8 in Folge gewonnen, muss man sagen, aber wieso? Dann, war es eher so Ausschlussverfahren, dass du gesagt hast, wow, Denver, ja, sind für alle so ein bisschen Überraschung, OKC weiß ich nicht, Portland wahrscheinlich eher nicht, Utah eher nicht und dann die Rockets oder sagst du einfach, oder siehst du die Rockets und sagst, okay, nee, die könnten es eventuell doch irgendwie packen?
Das ist so ein bisschen eine Kombination aus beiden. Ich halte die Rockets einerseits schon für verdammt stark, weil einfach das, was sie machen, funktioniert. Also das ist halt auch erwiesen, dass es funktioniert. Von daher, ja, da ist halt irgendwie mehr Vertrauen da als in einige der anderen Teams. Vor allem habe ich auch so ein bisschen den Eindruck, dass gerade in Spielen zwischen Golden State und Houston so ein kleines bisschen Komplex bei den Warriors vielleicht da ist, weil die einfach irgendwie eine, also offensiv komplett anders auftreten, wenn sie gegen Houston spielen, halt sich viel mehr auf Isolationen verlassen und so ein bisschen halt so deren Stil mitgehen und den nicht so gut beherrschen wie die Rockets. Natürlich haben wir alle diesen verheerenden Saisonstart gesehen von den Rockets, aber es hat sich mittlerweile schon ziemlich gefangen und mittlerweile ist es auch nicht mehr nur Harden, sondern da laufen jetzt auch noch diverse andere Leute oder es scoren auch noch andere Leute und füllen gute Rollen aus. Chris Paul wird langsam dann doch ziemlich gut. Also nachdem man am Anfang der Saison noch irgendwie dachte, es geht jetzt langsam dahin und der Vertrag war verheerend, den er bekommen hat. Mittlerweile sind die Lineups mit Chris Paul ohne Harden schon wieder ziemlich, ziemlich stark. Und insgesamt haben die Rockets halt einfach ja so ein System, was halt nicht wahnsinnig kompliziert ist, aber wo es halt gleichzeitig auch nicht wahnsinnig viele Waffen gegen gibt. Also die NBA-Stats-Seite hat ja seit dem Wochenende, ein Feiertag für Nerds, ihre Playtype-Stats wieder auf der Seite, die vorher die ganze Saison nicht da waren. Aha. Das heißt, man kann jetzt gewisse Sachen belegen. Zum Beispiel pro ISO-Play, was die Rockets mit James Harden laufen, was die übrigens fast 20 Mal pro Spiel machen. Und es gibt ansonsten kein Team, was mehr als irgendwie 11 ISOs pro Spiel läuft. Generieren die Rockets halt 1,11 Punkte pro Ballbesitz, was erstmal kompliziert klingt, aber was halt, das entspricht quasi einem 111er Offensivrating. Und das ist halt so etwas, da kannst du halt einfach als Verteidiger nicht wahnsinnig viel machen. Also, ich weiß nicht, ob du es letzte Nacht gesehen hast, Rockets gegen Mavs. Mhm. Die Rockets haben am Anfang immer wieder das provoziert, dass halt Harden dann gegen Maxi Kleber stand, warum auch immer. Also, Kleber ist jetzt echt so der eine Spieler bei den Mavs, wo ich das nicht machen würde, weil der halt gut verteidigen kann und der hat es auch wunderbar gemacht. Und Harden hatte dann miese Quoten am Ende. Nur letztendlich bist du da als Verteidiger trotzdem relativ ausgeliefert. Also natürlich wirst du mal vielleicht auch eine Hand an den Ball bekommen gegen diese Stepbacks, die er dann macht. Natürlich wirst du auch mal da einen Stop generieren, aber letztendlich kannst du als Verteidiger, bist du schon sehr darauf angewiesen, dass Harden halt daneben wirft. Und nicht, dass er, also ja. Seine beste Defense ist eigentlich ja zu sagen, irgendwann wird er müde. Und das hat die letzten Jahre gegen die Rockets öfter mal funktioniert. Aber sie sind dieses Jahr ein bisschen besser da drin, glaube ich, Chris Paul ein bisschen zu schonen, damit der halt für die Playoffs fit sein wird, um halt da noch ein bisschen mehr von der Last zu übernehmen. Sie sind jetzt durch die Leute, die sie auf dem Buyout-Markt geholt haben, also gerade Austin Rivers und Kenneth Faried, sind sie ein bisschen tiefer geworden. Sie sind immer noch kein tiefes Team, aber am Anfang der Saison hatten sie halt regelmäßig längere Stretches, wo dann zwei oder sogar drei Leute auf dem Feld waren, die eigentlich nicht wussten, was sie zu tun hatten und die so aus der Reihe getanzt sind, die halt eigentlich auch nicht in dieses System gepasst haben. Und das ist halt mittlerweile nicht mehr der Fall. Und damit sehe ich da schon relativ, ja, doch nach wie vor relativ großes Potenzial. Defensiv sind sie über die Saison gesehen nicht so gut wie letztes Jahr, aber sie sind, also sie werden auch dort besser.
Mhm. Jetzt, wo sie halt. Ja, haben sie ein bisschen wiedergefunden, ne?
Ja, genau. Die waren halt auch vorher über die gesamte Saison nie wirklich gesund. Und das ist halt mittlerweile dann doch wieder ein bisschen mehr. Und wenn man sich das mal anschaut, wie das über die, also so vom Schedule her und wie auch die Tabelle jetzt aussieht, es kann durchaus recht gut sein, dass sie halt sich den zweiten Platz noch holen im Westen. Was für sie, glaube ich, nicht schlecht wäre. Selbst die Warriors sind noch nicht, also das sind aktuell 4 Spiele Entfernung. Das ist jetzt auch alles noch relativ machbar. Und dann denkt man sich schon, Anfang der Saison wurden sie viel zu früh von vielen Leuten abgeschrieben und jetzt sind sie am Rollen. Und ich weiß nicht, welches Team im Westen, natürlich abgesehen von den Warriors, da dann an einem guten Tag mitgehen kann. OKC vielleicht. OKC stinkt ja, aber seit dem All-Star-Break auch schon wieder bis zum Himmel.
Und ja gut, da war ja auch ein bisschen mit Verletzungsproblemen mit George und so, also auch gerade nicht ganz fit. Also, ja. Aber das wär jetzt zum Beispiel auch mein Punkt gewesen, also wieso du jetzt die Rockets vor OKC sehen würdest. Natürlich, vorausgesetzt, OKC wäre jetzt also fit.
Ja, vorausgesetzt, sie wären fit. Also einerseits, Paul George, Playoff P, war
also so den Spitznamen. Bester selbstgegebener Spitzname ever.
Genau, fast so gut wie Black Mamba, aber
ja.
so richtig verdient hat er sich den Spitznamen bisher noch nicht. Und ich würde das gerne
sehen, das kommt wie natürlich das dann an, in tatsächlich welche Richtung,
in den Playoffs dieses Jahr aussehen wird. Also ich bin gespannt drauf. Und dazu, bei OKC ist es schon einfach so, dass zwei der drei Topscorer, die sie haben, extrem ineffizient sind. Also mit Westbrook und Schröder. Und Westbrook hat auch seine eigene Playoff-Historie, wo ich jetzt dann nicht unbedingt immer darauf vertraue, dass der jetzt immer genau die richtigen Entscheidungen trifft. Und da habe ich einfach bei den Rockets, glaube ich, einfach schon ein bisschen mehr daran, dass sie so ein bisschen mehr bei ihrem Gameplan bleiben. OKC wäre aber für mich auch tatsächlich wahrscheinlich das drittbeste Team. Vielleicht noch mit Utah zusammen. Aber das sind so die Teams, wo ich irgendwie sage, da spielt die Fantasie zumindest mit. Und also OKC hat an sich natürlich eine sehr gute Defense, auch wenn sie über die letzten Wochen deutlich schlechter geworden ist. Aber wie gesagt, es ist jetzt auch eine Phase in der Saison, wo gerade defensive Intensität nicht unbedingt überall wahnsinnig hochgehalten wird.
Ja, das ist, glaube ich, ein Punkt. Also ich glaube, OKC, wenn es da mal zu so einem Matchup käme, gegen Houston zum Beispiel oder jetzt gegen die Warriors dann auch, wäre wahrscheinlich die defensive Intensität nochmal deutlich höher. Wobei natürlich, ist natürlich auch die Frage, wie gut Adams dann gegen die Rockets funktioniert, ne? Ist halt, ja. Also, ich habe mich gewundert, als ich es gelesen habe, also im ersten Moment, also dann, als ich deinen Tweet gelesen habe, und dann, als ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, und habe ich mir gedacht, ja, irgendwie schon ein Punkt. Also, man ist da echt noch sehr, sehr geblendet irgendwie vom Saisonstart. Aber ich finde auch, wenn man, klar, die Rockets sind jetzt nicht mega tief, aber wenn man sich anschaut, also ich meine, sie haben mit Rivers, Tucker, Capella, Shumpert, Fareed, Gordon, Green gute Rollenspieler. Und eine relativ, also eigentlich auch eine breite Masse, finde ich, an guten Rollenspielern. Also, weil ich weiß, Shumpert weiß nicht, wie er sich macht in Houston, aber da jetzt schon eine große Rolle spielt, oder?
Bisher nicht wahnsinnig groß, aber ist auf jeden Fall schon ein Unterschied, ob jetzt jemand wie er da steht, gerade defensiv oder einen Gerald Green, der natürlich irgendwie streaky ist und teilweise auch mal richtig heiß läuft, aber der wahrscheinlich so in einem Playoff-Setting jetzt nicht der allerverlässlichste Spieler ist, weil er halt einfach nicht verteidigen kann. Das kann Shumpert halt.
Eben, genau. Und sie haben halt einfach, also sie haben da schon so viele Leute, die du einsetzen kannst. Also Nene zum Beispiel auch noch, die halt auch wissen und die halt auch schon lange beim Team sind, die wissen, was sie zu tun haben, die ihre Rolle kennen. Also da haben wir auch schon oft im Kontext der Rockets drüber gesprochen, dass da halt jeder weiß, was so ein bisschen zu tun hat. Und es ist halt, und was ich vielleicht den Rockets im Vergleich zu den Thunder gut schreiben würde, in Anführungszeichen, ist vielleicht einfach, dass sie geölter wirken, theoretisch. Also dadurch, dass sie halt dieses Harden-System spielen, glaube ich, können sie sich eher darauf verlassen zu scoren, als jetzt vielleicht OKC, wo es halt dann teilweise ein bisschen streaky ist mit Schröder, mit Westbrook. Wobei, ich würde sie, glaube ich, beide halbwegs auf einer Stufe sehen. Wenn wirklich alle fit in die Playoffs gehen, ist natürlich immer Voraussetzung. Aber ich glaube, dass sie sich da gegenseitig irgendwie Probleme bereiten können, dass man halt sehen müsste, was dann.
Also ich glaube, wenn die beiden gegeneinander in der Serie spielen würden, dann könnte das eine ziemlich unterhaltsame Serie werden. Ja. Also ich sehe Houston da irgendwie schon vorne. Aber vielleicht ist es, vielleicht hängt das zu sehr daran, dass ich Playoff P erstmal sehen muss, bevor ich an ihn glaube.
Ich meine, er hat bis zu dieser Saison auch noch nie einen Game Winner getroffen.
Ja. Eben, und das hat er jetzt, glaube ich, schon dreimal oder so
hinbekommen. Genau, also
vielleicht ist jetzt alles anders, vielleicht ist es das Jahr von Playoff P.
Ja, genau, the year of the P. Aber vielleicht, ja, ich meine, die Harden-Geschichte ist natürlich auch so, ich meine, er hat sie dann irgendwann schon auf den Rücken genommen und hat sie getragen, und klar bleibt die Frage, ob er, wie lange er das durchziehen kann, oder vielleicht kann, ich meine, vielleicht kann er es auch durchziehen, kann ja gut sein, aber das ist natürlich, wäre jetzt für mich auch noch ein Fragezeichen hinter den Rockets zum Beispiel.
Ja, ist es für mich auch, also ist auch nach den letzten Jahren absolut gerechtfertigt, weil das jetzt, also mindestens zweimal in Folge ja schon so war, dass er halt irgendwann im Lauf der Playoffs einfach ausgebrannt ist. Und ich denke, das wird jetzt über die letzten Saisonwochen sehr einerseits darum gehen, halt zu schauen, dass man sich so positioniert, dass man vielleicht nicht im gleichen Teil des Brackets ist wie die Warriors. Und gleichzeitig, dass man halt schaut, dass, also bei Chris Paul haben sie schon ein bisschen damit angefangen, seine Minuten so ein bisschen mehr zu managen, was für Mike D'Antoni, glaube ich, wahrscheinlich ein sehr, sehr großer und schwieriger Schritt war, weil das eigentlich ja genau gegen seine Philosophie geht, aber was halt einfach wichtig ist. Und dass sie halt schauen, dass sie Harden vielleicht ein bisschen durchatmen lassen teilweise. PJ Tucker auch, der für die Defense der mit Abstand wichtigste Spieler ist und der, für den sie auch gar keinen Ersatz haben. Also PJ Tucker, in den Playoffs musste er eigentlich 44 Minuten pro Spiel fast spielen, und das wird schon heftig. Da müssen sie halt jetzt so ein bisschen die Balance finden. Aber was noch so ein Argument dafür ist, warum ich irgendwie den Rockets doch ein bisschen mehr vertraue als anderen Teams, ist halt auch, dass sie gegen die anderen guten Teams der Liga bisher sich ziemlich gut verkauft haben, selbst in einer sonst nicht so konstanten Saison. Also sie haben die Celtics gesweept, Sie stehen jetzt bei 3-0 gegen die Warriors. So diese, ich glaube, in der Nacht auf Donnerstag ist das vierte Duell gegen die. Gegen Denver ist 2-1, gegen Indiana ist 2-0, gegen Toronto ist 2-0, gegen Milwaukee haben sie erst einmal gespielt und verloren. Gegen OKC ist 1-2, gegen Utah ist 2-2. Also insgesamt gegen die Teams, die ich als sehr gut einstufen würde, auf jeden Fall eine klar positive Bilanz. Und das ist ja im Endeffekt schon auch wichtig, dass
auf
man
jeden Fall
halt irgendwie zeigt, selbst wenn die Saison nicht die ganze Zeit über einfach war, dass wenn man halt fokussiert antritt und sich vorbereiten kann, dass man dann halt irgendwie jeden Gegner schlagen kann. Und das sehe ich halt bei den Rockets schon.
Also dass sie ihn schlagen können, sehe ich auch. Was ich mir jetzt noch überlegt habe, mit Blick auf Harden, man schiebt es ja immer so ein bisschen auf, oder man hat es die letzten Jahre immer auf so eine, ja, also auf dieses Wear and Tear quasi geschoben, dass er dann einfach irgendwann nicht mehr so richtig konnte. Aber vielleicht ist auch ein Teil dann einfach die Beschaffenheit der Playoffs einfach, dass du dann halt über so und so viele Spiele immer auf das gleiche Team triffst und dieses Team sich halt viel, viel mehr auf dich noch ein bisschen einfahren kann und einstellen, richtig, das war das Wort, einstellen kann und einfach noch viel oder dir doch viel gezielter Dinge in den Weg stellen kann, die dich vielleicht nicht komplett stoppen, aber die dir alles so ein bisschen schwerer machen, die dann irgendwie vielleicht auch dir den Outlet passen ein bisschen schwerer. Ich weiß es nicht, ob das vielleicht bei Harden auch noch so ein Punkt ist, bei den Rockets allgemein, der das in den Playoffs irgendwie erschwert. Andererseits natürlich hatten sie Warriors letztes Jahr am Rande der Niederlage und es hat dann schon die unter anderem die Verletzung von Chris Paul gebraucht, damit sie rausfliegen oder damit die Warriors noch in die Finals einziehen. Also
ja, absolut. Also ich glaube, wenn du halt diese Gegenkomponente mit CP3 noch gehabt hättest, dann hätte es halt sehr gut reichen können. Und so die letzten Spiele gegen die Warriors war halt Harden komplett auf sich alleine gestellt und es hat dann auch irgendwann nicht mehr funktioniert. Aber ich weiß, ich würde daraus nicht schließen, dass grundsätzlich sein System oder also sein Stil in den Playoffs nicht funktioniert. Also
ich glaube, das
gehört jetzt schon einfach noch viel dazu.
Nein, das habe ich glaube ich nicht gemeint. Also es ging mir eher darum zu sagen, okay, vielleicht ist es ein Faktor, der es teilweise es ihm ein bisschen schwerer macht und also einfach nur ein kleines Puzzlestückchen des ganzen großen Harden-Bilds, das wir in den Playoffs die letzten 2 Jahre hatten. Also nicht, dass es grundsätzlich nicht funktioniert. Einfach nur, dass es halt eine Sache ist, wo er dann vielleicht auch nach ein paar Spielen merkt, okay, es ist halt einfach ein bisschen anstrengender als in der Regular Season, wo halt dann du alle 3 Nächte oder alle 2, 3 Nächte dann irgendwie ein anderes Team hast und die Intensität ist nicht immer gleich hoch, auch in der Defense nicht immer gleich hoch. Also einfach nur, dass es so ein Faktor ist, der es ihm ein bisschen schwerer macht.
Ja, das bestimmt. Ich meine, er ist jetzt letztes Jahr MVP geworden, aber ich halte ihn diese Saison für deutlich stärker als letzte Saison und irgendwie auch noch ein bisschen gefestigter in seinem Spielstil und vielleicht gibt das dann auch nochmal so einen kleinen extra Push in den Playoffs. Also könnte ich mir zumindest vorstellen, dass das so ist.
Kann auf jeden Fall gut sein. Also man kann sich eigentlich darauf freuen, weil man redet ja auch immer darum, wann das ein Team zum richtigen Zeitpunkt seinen Peak erreichen muss und es sieht so aus, als steuerten die Rockets gerade drauf zu oder hätten ihn jetzt so langsam erreicht. Es ist natürlich immer noch nicht der perfekte Zeitpunkt, die Playoffs sind ja noch nicht da, aber die sind nicht front-heavy, wie es so schön heißt, diese Saison.
Was ich mich dann auch schon mal gefragt habe, ob das nicht eigentlich sogar für sie fast besser wäre, wenn sie, nehmen wir mal an, dass die Warriors den First Seed behalten, dass die Rockets auf den 4. Seed gehen, damit sie halt früher, bevor sich Chris Paul verletzen kann und bevor James Harden müde ist, also ob das vielleicht sogar ein Vorteil sein könnte, wenn sie eher gegen die Warriors spielen. Aber bei den Warriors kannst du halt auch irgendwie immer davon ausgehen, dass sie in der ersten Playoff-Runde sich auch noch nicht anstrengen und in der zweiten vielleicht irgendwann anfangen, das Thema so ein ganz kleines bisschen ernst zu nehmen. Vielleicht wäre da ein früherer Zeitpunkt gar nicht so schlecht. Bin mir nicht sicher.
Ja, könnte gut sein. Aber nachdem wir die Thunder ja schon angesprochen haben, können wir auch mal zur Stat der Woche kommen, oder?
Absolut.
Das wäre nämlich jetzt, das sind 3 Zahlen diese Woche. Und zwar 22,8. So viel Fouls bekommt OKC pro Spiel gepfiffen. Ligaweit Platz 3. Dann 25,9 Freiwürfe pro Spiel. So viel bekommt OKC pro Spiel zugesprochen. 24,9 Freiwürfe pro Spiel. So viel bekommt der Gegner zugesprochen. Warum das jetzt so interessant ist, die meisten werden es wahrscheinlich von euch mitbekommen haben. Paul George hat sich übers Wochenende war nicht 100% zufrieden mit der Schiedsrichterleistung gegen die Clippers. Also man muss auch sagen, sie haben verloren. Also da war durchaus ein bisschen Berechtigung. Also sie haben das Spiel verloren. Sie haben, also sowohl er als auch Westbrook als auch Adams waren ausgefoult. Sie hatten 26 Foulpfiffe haben sie bekommen, 34 die Clippers. Sie haben 26 Freiwürfe bekommen, die Clippers 46. Pauls 6. Foul war, ja, es war diskussionswürdig. Aber man kann es schon pfeifen, ist mit der Schulter voraus reingegangen. Der Kontakt war jetzt aber, sagen wir mal, minimal und Kollege Beverly hat sehr gut verkauft. Alles okay, aber danach hat sich Paul George dann hingestellt und hat erstmal eine kleine Tirade Richtung Refs abgelassen. Ich würde auch sagen, ich zitiere vielleicht auch noch einfach mal das, um der Vollständigkeit halber. Wärst du damit einverstanden?
Absolut, wir alle hören gerne deinen englischen Akzent.
Ja, darum, ja, klar. But Paul George sagte, it's just bad officiating. I'm sorry, just bad officiating. We don't get a fair whistle. We haven't gotten a fair whistle all year. Somebody's got to look into this. It's getting out of hand. We somehow just walk teams to the line. And there's nobody that gets more contact. If I don't speak for myself, I speak for us. There's nobody that gets more contact than Russ going to the basket. And it's just crazy. I don't understand it. It's a piece of shit being on that floor. We're giving everything we got. We're playing hard. We're getting grabbed. We're getting scratched, clawed, held, shoved. And there's nothing for it. The officials just get to walk out. And there's nothing that penalizes them for not officiating the game the right way. Yeah. Penalized wurde dann erstmal George, der $25,000 Strafe zahlen musste für diese Aussage, was ihm auch bewusst war. Aber, also ich meine, man kennt es ja. Also auch selbst, wenn man ein Spiel jetzt anschaut von seiner Mannschaft und man fühlt sich ungerecht behandelt vom Schiedsrichter, dann regt man sich ja auch wahnsinnig drüber auf. Und deswegen kann ich auch einen Spieler verstehen, der nach so einem Spiel gerade, wenn es gefühlt irgendwie in so eine Richtung geht, wie es da ging, einfach irgendwie, es lief so gegen dich und dann halt irgendwie einen raushaut. Aber ist nicht ein bisschen zu viel des Guten?
Ja, es ist halt nicht wahnsinnig clever, weil man immer damit rechnen muss, dass die Refs, die dich an dem Tag gepfiffen haben, dich wahrscheinlich auch nochmal pfeifen werden. Und niemand findet das, glaube ich, so geil, wenn man öffentlich dann so angeprangert wird. Jetzt mal ganz unabhängig davon, dass er in dem Fall einen Punkt hatte, weil das Spiel war einseitig gepfiffen, kann man absolut so sehen. Ja. Und also kann ich auch verstehen, warum man das frustriert, wenn man viele Minuten während des Spiels gegen Patrick Beverley spielen muss, hat man sowieso keinen Spaß, weil das, glaube ich, absolut ätzend ist, gegen Patrick Beverley zu spielen. Finde ich legitim, sich danach aufzuregen. Nur, ja, die Art und Weise war auf jeden Fall ein bisschen drüber. Und an sich ist er auch lange genug in der NBA, um halt zu wissen, dass es sich sowieso ausgleicht. Also es gibt Spiele, wo du...
Das ist halt der Punkt, ja.
Wo du Pech hast mit den Refs. Und es gibt auch Spiele, wo du halt bevorzugt wirst. Das merkt sich natürlich nie jemand. Mhm. Das fand ich ganz lustig. Ich habe gerade vergangenes Wochenende mit einem Kumpel darüber geredet, weil Werder gegen Schalke gewonnen hat mit 4-2 und dabei bei zwei entscheidenden Szenen halt meiner Meinung nach bevorteilt wurde. Und ich das natürlich cool fand, weil Werder-Fan und so. Aber wenn ich halt Schalke-Fan gewesen wäre, hätte ich mich tierisch darüber aufgeregt. Nur, das habe ich halt mit einem Kumpel, der auch Werder-Fan ist, habe ich drüber geredet und der so, nö, die pfeifen oft genug gegen uns, so nach dem Motto.
Ja.
Und, also, ich kann diese Mentalität verstehen, aber letztendlich ist es halt immer so, dass es sich meistens irgendwie ausgleicht und dieser Bias, den man oft wahrnimmt, so alle sind immer gegen mein Team oder gegen mich, das ist halt in den allermeisten Fällen ziemlich, ziemlich übertrieben und einfach nicht wahr.
Eine Schiedsrichterentscheidung ist ja nie 100% objektiv zu belegen, beziehungsweise du kannst als Schiedsrichter 100% objektiv und faktisch richtig entscheiden. Also nicht in jeder Situation. Und ich glaube, dadurch, wenn es halt so ist, also in der Wahrnehmung dann, fühlst du dich in der Masse tendenziell benachteiligt, wenn du dann so ein Spiel hast, wie jetzt zum Beispiel George. Also wie du auch sagst. Und ich meine, im Endeffekt, wenn jetzt George mehr Pfiffe bekäme, wäre irgendjemand anders angepisst.
Ja.
Also es ist halt einfach, so kannst du es nicht regeln. Was mir nicht so gut gefallen hat, oder sagen wir so, ich glaube erstmal auch Dinge, die gegen dich entschieden werden, fallen dir einfach auch mehr auf. Also so ein Pfiff, den du bekommst, den nickst du dann schon, wo du auch weißt, war jetzt vielleicht nicht zwingend notwendig, den nickst du dann schon ab, freust dich vielleicht kurz, dann geht's weiter. Aber wenn du halt natürlich dann am Ende irgendwie dein sechstes Foul kassierst, bei dem du denkst, Alter, kaum Kontakt, dann bleibt es natürlich viel mehr hängen. Aber er hat auch noch gesagt, dass er es noch nie mitbekommen hat, dass zwei All-Star-Teamkollegen in einem Spiel ausgefoult worden wären. Und das finde ich so ein bisschen, das stört mich insofern, als dass ich, zumindest ist mein Eindruck, oder so interpretiere ich das Ganze, dass er für sich so ein bisschen so ein Privileg fordert. Oder beziehungsweise er geht davon aus, dass er und Westbrook als All-Stars tendenziell so ein bisschen vielleicht anders behandelt werden sollten. Also ich weiß, es gibt ja Superstar-Calls in der NBA, also es gehört schon dazu, aber dann geht's ja eher da geht's ja nicht um die allgemeine Gerechtigkeit mehr, also okay, wir wollen, dass das Spiel so gut wie möglich gepfiffen wird, sondern es geht dann irgendwann auch um eine subjektive Gerechtigkeit. Also Gerechtigkeit in Anführungszeichen dann in dem Fall, also für mich selbst, also ich will das für mich, dass ich am Ende das Gefühl habe, dass für mich gut ist. Weißt du, wie ich meine?
Ja, absolut. Das ist so ein bisschen, ich mache mir die Welt wieder, wie sie mir gefällt. Also da ist es halt dann auch so, wenn es ging jetzt gegen die Clippers, die keinen klassischen Superstar haben. Letztendlich, ja, ich meine, der hat sich halt aufgeregt nach dem Spiel, aber dann halt gleich damit anzufangen, ja, das ist schon meine ganze Karriere so, immer sind die Leute gegen mich, das ist halt...
Das ganze Jahr noch keinen Pfiff bekommen und so.
Ja, genau, also, das ist so, drehst mal eine Stufe leiser,
vielleicht. Ja, genau. Ich meine, er kann sich hinstellen, also, ey, dass wir drei ausgefault wurden, dass der Foul Call, das schaut dich die Statistiken an, ist nicht gut. Und ich meine, ich kann verstehen, dass da Frust ist gegenüber Schiedsrichtern. Also, wir haben ja letzte Woche auch über das technische Foul von Trae Young geredet. NBA-Schiedsrichter sind manchmal ein bisschen eigen.
Sie sind auch oft schlecht, das kann man auch dazu
ja,
sagen.
Ja, also, das kann man auch sagen.
Sie
ja.
sind häufig absolut kritisierbar.
Ja. Und. Aber ja, wie du sagst, einfach eine Stufe leiser und damit wäre es irgendwie gut.
Reicht, nächstes Mal. Oder? Aber das ist halt Playoff P. Den musst du nehmen, wie
er halt kommt. Er redet sich halt in Rage für die Playoffs, dass er dann wirklich dann auf den Punkt da ist und dann liefert.
Da wird er reihenweise die Game Winner versenken.
Absolut. Vor allem gegen die Rockets.
Ja.
Womit wir zum Award kommen, kurz vor Schluss. Und in dieser Woche gibt es den His Ernest Award für besonders formvollendet vorgetragene luftakrobatische Übungen des Derrick Jones Jr., der Miami Heat. Also das Video haben wahrscheinlich sehr, sehr viele gesehen, als die Heat gegen die Raptors letzte Nacht ein Fastbreak liefen und Bam Adebayo, klassischer Point Guard, den Alley-oop-Pass spielte, mal umgekehrte Vorzeichen und ihn etwas weit nach hinten schmiss. Aber Derrick Jones Jr. hat es weniger interessiert, der ihn dann irgendwo hinterm Kopf gefangen und, wie auch Kollege Frerichs richtig anmerkte, nicht gedankt, sondern eher von oben reingeschmissen. Aber es sah unfassbar athletisch aus und sah auch ziemlich cool aus. Und deswegen His Ernest Award. Es gab eine Perspektive, in der er aussah wie der Jumpman. Wenn man so auf Standbild gedrückt hat. Musste ich dran denken. Möchtest du jetzt wissen, wie der Jumpman, dieses Logo entstanden ist?
Erzähl.
Das könnte ich dir jetzt nämlich noch erzählen, so als kleine Anekdote zum Abschluss. Und euch natürlich auch.
Ich meine, das ist dann heute der Ersatz für eine Auszeit, die du einfach nicht genommen hast.
Ja, ich habe mir gedacht, ja, wir hatten heute so viele Themen, ich dachte, lassen wir mal. Ich meine, wir wissen ja mittlerweile, dass die vier Top-Teams im Osten nächste Saison eine Gesellschaft von einem Fünften bekommen werden. Von daher, der Jumpman. Es ging los, 1984, vor den Olympischen Spielen in L.A. gab es ein Fotoshooting des Life Magazine. Und da hat Michael Jordan genau in dieser Pose gedankt. Allerdings war das Foto nicht direkt von der Seite aufgenommen, sondern so schräg von unten so ein bisschen. Aber er sollte quasi auch so diesen Schritt machen, alles schön gespreizt. Interessanterweise trug Michael Jordan damals, Kawhi Leonard wird's freuen, New Balance Schuhe. Er hatte nämlich noch keinen Schuhvertrag unterschrieben und hat erst kurz darauf bei Nike unterschrieben. Er war damals ja auch noch nicht in der NBA, war noch Amateur, deshalb auch bei den Olympischen Spielen dabei, weil erste NBA-Spieler, also US-NBA-Spieler waren ja die Dream Team-Kollegen 1992. Kurz darauf unterschrieb Jordan dann bei Nike und nachdem sein Air Jordan 1 kam dann, glaube ich, 85 raus und kurz danach haben sie dieses Foto nochmal nachgestellt, also hat Nike dieses Foto nochmal nachgestellt mit leicht veränderter Perspektive, also diese halt von der Seite, wie man es auch von dem Logo kennt, und hat es dann an diesem Hangtag, das immer am Schuh dran hängt, weißt du, das ist ja immer so, hast ja immer so ein, da war das dann abgebildet, aber halt als Foto, also noch nicht als Emblem. Am Anfang gab es ja auch noch den, gab es ja nicht den Jumpman als Logo, sondern dieses Air Jordan Wings Logo. Also, keine Ahnung, ob du das kennst, mit diesen zwei sowieso Engelsflügeln und dann dieser Air Jordan Banner und Basketball drin. Und 87 erst gab es dann den Jumpman mit dem Air Jordan 3. Das war der erste Jordan-Schuh mit Jumpman. Hat gleichzeitig noch ein Nike-Logo hinten gehabt, also hinten Nike-Logo, auf der Zunge den Jumpman. Und angeblich aber wollte der Designer des Air Jordan 1, Peter Mu, wollte dieses Logo bereits, also nach diesem Live-Magazin Foto designen, da gab es dann aber ein Copyright-Issue und tatsächlich ging es so weit, dass der Fotograf des Originalbildes, seines Namens Jakobus Wilhelm Rentmeester, Nike verklagt hat 2015, dass sie halt quasi seine Idee geklaut hätten, indem sie dann dieses andere Foto gemacht und darauf dann das Jumpman-Logo aufgebaut hätten oder darauf das Jumpman-Logo basiert hätten. Die Klage wurde aber abgelehnt und der Jumpman steht bis heute und dieses Logo ist tatsächlich auch bis heute unverändert.
Und letztendlich hast du das erzählt um Jakobus Wilhelm Rentmeester, oder wie hieß
das? Jakobus Wilhelm Rentmeester.
Dieser Name sollte einmal erwähnt werden, oder?
Sollte auf jeden Fall erwähnt werden, genau. Das ist der einzige Grund, warum ich jetzt gerade diese so ewig lang ausgeholt habe. Aber damit wäre jetzt auch die kleine Geschichte schon beendet, tatsächlich.
Finde ich gut. Um übrigens für diese Aktion von Jones, die beste Bezeichnung, die ich dafür gelesen habe, war Thrunk, also Throne Dunk, ich glaube von J.E. Skeets. Weil da war es mit Sicherheit der beste des Jahres bisher.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, diese Hangtime war halt krass irgendwie. Also wie er in der Luft stand und dann auch die Körperbeherrschung dabei. Und wenn er bei ihm ausgekommen wäre, wäre er wahrscheinlich, hätte irgendjemand Kopfschmerzen in einer der ersten Reihen.
Ja.
Könnte ich mir vorstellen.
Hatte schon was.
Hatte auf jeden Fall was. Und auch sehr, sehr verdienter Preisträger damit des His Ernest Awards des Korpiger Podcasts. Herzlichen Glückwunsch nach Miami. Wir haben es geschafft. Wir sind am Ende. Du bist auch am Ende.
Wie immer, ja.
Wie immer. Ja, ich hoffe, ihr seid noch nicht am Ende, aber natürlich vielen Dank, dass ihr zugehört habt, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Auch unser kleiner Ausflug in die etwas abseits sportlichen Themen. Und jede Woche der Hinweis, dass ihr uns natürlich gerne auf iTunes rezensieren könnt. Dass es sehr schön wäre, wenn ihr das tätet, dass ihr uns gerne anschreiben könnt über Twitter, über Facebook, auf unseren beliebten sozialen Medien. Erzählt es gerne weiter, wenn es euch gefallen hat. Hört hoffentlich nächste Woche wieder rein. Wie gesagt, der alte Rhythmus, es läuft. Und genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
Reingehauen.